Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Gut. Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 204. Heute mit Felix.
Okay. Okay. Dum, 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 dum,
Felix?
Keine Ahnung. Mit einem anderen Felix auch noch.
Ja, hallo.
Hallo. Was, ich auch?
Markus?
Ich bin der andere Felix.
Ich habe wenigstens einen einzigartigen Namen in dieser Runde. Das macht das Melden einfacher. Hallo zusammen.
Meiner einer ist auch da. Hallo, ich bin Ingo. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, ihr müsst euch, vielleicht überlegt euch mal, wer zuerst antwortet oder so. Ja,
das wäre Felix. Felix 1 und Felix 2.
Ja, aber wer ist denn der erste Felix?
Tja.
Oh, der Battle, genau. Fight, Round 1. Nee, wollt ihr nicht machen?
Nee, ich glaube nicht.
Zu weit entfernt.
Naja, so weit ist jetzt auch nicht. Also, ihr seid näher aneinander als wir jetzt gerade sozusagen.
Ah, ja, das hat bestimmt jemand verstanden.
Alles klar.
Ja, also die zwei Felixe sind auf jeden Fall näher als ich zu irgendeinem dieser anderen Felixe.
Volgograd ist halt schon weit entfernt.
Volgograd ist weit entfernt von, wo war der eine Felix? In der Schweiz oder so, ne? Ist ja so ähnlich neutral. Also alles nicht in Deutschland.
Ähnlich neutral wie Russland?
Ja. Ja, ähnlich genau. Neutral wie Russland.
Ah ja.
Ja, die feiern ja jetzt auch so eine Fußball-WM und so und sowieso, die sind total neutral, glaube ich. Ja. Gut.
Clear.
Was machst du denn?
Ich mache jetzt hier
in unserem Chat oder was? Machst du in unserem Chat rum?
Der Chat ist wichtig.
Ja, haben es aber einigermaßen rechtzeitig angekündigt. Das war Stream. Naja, okay. Ich habe gesehen, dass der eine Felix einen Button eingebaut hat hier in GitHub. Ich habe es nicht ganz verstanden. Es sieht da jetzt viel besser aus als vorher. Also,
genau. Und zwar, was ich vorher in unserem README auf dem GitHub irgendwann hatten wir mal einen Flutter-Button und seit wir ja keinen Flutter mehr benutzen, habe ich den halt mal ausgetauscht gegen irgend so ein SVG von Liberapay. Und für unsere Builds benutzen wir halt aber diese Shield.io-Badges. Das sind diese, die habt ihr bestimmt schon gesehen, das sind diese für, wo dann halt so steht, ob der letzte Build gerade durchgelaufen ist und so. Mhm. Und für Patreon gab's halt auch so ein Badge, der gleich aussieht. Und für Liberapay gab's dann halt keinen und da habe ich einfach das SVG genommen. Das sah halt so ein bisschen merkwürdig aus, weil der Button war halt so ein bisschen zu groß und so. Und mein OCD war dann so ein bisschen getriggert. Dann habe ich halt irgendwie, wie man das so macht, auf Twitter ein bisschen rumgeheult und gesagt, es ist ja voll doof und so. Es gab schon Buttons auf Shield.io für Liberapay, aber die konnte man dann irgendwie nicht so richtig unterscheiden, dass die überhaupt für Liberapay sind. Und dann habe ich halt so rumgejammert, ohne irgendwie mir viel dabei zu denken. Und dann hat jemand gesagt, ja, cool, ja, ist valider Punkt, das können wir vielleicht fixen. Und dann hat er es einfach gefixt. Super. Und es ist irgendwie deployed und jetzt sehen die Button, alle drei Buttons halt irgendwie so ein bisschen gleich aus, im gleichen Style und genau.
Schön.
Finde ich gut. Wenn Dinge im Internet einfach passieren.
Genau. Wenn sich Leute bei Liberapay einfach darum kümmern, dass das
genau. Irgendwie passt, ja. Finde ich schön.
Ach so, die Hintergrundstory habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe nur den Commit gesehen in unserem, gesehen, oh ja, sieht netter aus als vorher. Aber dass die Leute sich hier da tatsächlich drum gekümmert haben, dass du das angestoßen hast.
Und ich musste das nicht selber machen.
Ja, das ist auch besser so. Ja.
Krass.
hattest ja schon immer Probleme, unsere Sticker zu bauen. Gibt Leute, die können sowas einfach besser mit diesem
Das ist korrekt, ja.
Mein SVGS könnte man ja fast noch programmieren, aber das will man, glaube ich, auch nicht so richtig.
Nicht so richtig, nee.
Nee, aber man kann halt.
Ja, genau. Also wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, wir haben den GitHub, ja. Also da kann man auch, wenn man irgendwelche anderen, wenn man Vorschläge hat, Themenvorschläge, kann man da zum Beispiel mal reingehen und könnte uns Themenvorschläge mit reintun. Hat jetzt auch in letzter Zeit irgendwie noch keiner gemacht. Aber auch sonst, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, dann ja, könnt ihr das damit reinschreiben. Oder wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder wenn ihr irgendwelche Fehler findet, dann könnt ihr natürlich auch gleich Pull-Requests stellen. Also das würde direkt auf unserer Webseite dann mit eingebaut werden, wenn ihr das sozusagen richtig macht, wenn ihr da den richtigen Artikel raussucht und sagt, hier, da ist ein Fehler drin oder kann man da nochmal irgendwas ergänzen oder wie auch immer, dann sind wir da immer sehr froh drüber. Genau. Das zu den Webseitenverbesserungen. Wir müssen sowieso noch einiges an unserer Webseite machen, aber
was? Die Webseite ist fertig.
Ja, aber die Hörer auf dem Kongress letztes Jahr haben gesagt, wir sollten mal irgendwie so ein paar schönere Bilder und so.
Jemand
und so
sollte das mal machen, ja. Das ist ein guter Punkt, ja.
Mal, wir sollten unsere Webseite mal ein bisschen informativer gestalten.
Alles?
Doch, Web 3.0 ist es schon, aber wir sind ja schon bei 4.0, glaube ich.
Krepe.us ist das Web 4.0, oder?
Industrie
ist 4.0.
Die sind doch bestimmt schon bei 5.
4.0?
Die sind 4.0. Doch jetzt schon bei IoT. Industrie 4.0 macht doch keiner mehr, die sind doch jetzt schon bei IoT. Sind doch schon weiter.
Nein, IoT ist Teil von Industrie 4.0.
Ach so.
Ja. So okay. Ist das.
So ist das.
Das habe ich
und
auch schon.
Du musst
gehört.
Dann auch immer sagen, was das Internet of irgendwas ist, ja? Zum Beispiel, wenn
Internet of Shit.
Machines Shit? Zum Beispiel. IOM. Oder Internet of, zum Beispiel, du stellst, keine Ahnung, sagen wir Kaffeemaschinen. Produziermaschinen her, ja. Dann ist es IOK. Ne?
Also Internet of Kaffee.
Internet of Kaffeemaschinen, Herstellungsmaschinen. Und es ist ganz klar. Also quasi, du kannst immer ein eigenes Internet haben. Jeder kann sein eigenes Internet haben. Das ist die Quintessenz von Internet 5.0.
Okay.
Jeder darf. Jeder darf Internet haben.
Jeder darf Internet haben. Jedes Gerät muss Internet haben.
Hinterm
Naht. Sollte, was, hinter Naht? Innen Naht.
Hinterm Naht, alles immer hinterm Naht, mit IPv4, es reicht. Das reicht ja. Für
IPv4
alle.
Ist die Zukunft.
Das ist Zukunft und die Vergangenheit, gleichzeitig.
Aber wo, IPv6, mein IPv6 bei Hetzner hat letztens gesponnen.
Das ist
und,
eine blöde
sie
Sache.
Sie mussten dann irgendwie ihren Router zurücksetzen oder so. Oder
ja.
Da hätte ich gedacht, ja, egal, ob das geht wieder. Das war einfach, es ging so irgendwie 30 Minuten lang und dann war es weg. Und dann habe ich gesagt, da habe ich ein Ticket aufgemacht und gesagt, also ich habe jetzt alles bei mir echt alles durchgeprüft. Das kann irgendwie nicht sein. Sieht alles gut aus. Bei euch irgendwas kaputt? Ja, wir haben das mal geresettet. Geht's jetzt? Ja, geht jetzt.
Toll.
Okay. Wer weiß, was dieses IPv6 alles
nee.
Ja, für Probleme
ob
machen
wir uns
kann.
Da nicht den Teufel mit ins Haus holen.
Ja, na, da, absolut, ja. Ich bin ja sowieso dafür, wir hatten ja jetzt schon 20 Jahre IPv6, vielleicht könnten wir jetzt mal IPv7 oder 8 oder so.
Oder, ne, ich bin dafür, wir machen es einfach bis zum finalen Level, alle wissen, wo es hingeht, IPv666. Der einzig logische Schritt. Wenn wir schon sagen, das ist Teufelszeug, dann müssen wir es auch durchziehen, ja.
Ja,
muss man okay. Das auch so nennen.
Genau, okay. Ja.
Ich denke, das klappt.
Du denkst, es klappt. Mhm. Okay, und dann wird man vom Teufel geholt und wer vom Teufel geholt wird, ist tot. Kommen wir zu den Toten der Woche?
Ist es so? Das wage ich jetzt.
Weiß ich nicht.
Das ist jetzt aber jeweils schon
gewagt.
Steile These.
Steile These.
Ich könnte jetzt auch noch sagen, die Serie Lucifer ist abgesetzt worden, die ist also auch
weil die scheiße
gestorben.
War, deswegen ist sie abgesetzt
worden. Nein,
die worden.
Ist nicht scheiße, die ist total gut.
Ja.
Ich hoffe ja, dass Amazon sie jetzt noch rettet.
Ja. Hat es denn da wenigstens so einen vernünftigen Fade-Out gegeben und so ein Ende, was man annehmen kann, oder weiß man das noch nicht?
Nee, gab kein gutes Ende. Und vor allem haben sie ja dann noch zwei...
Das war der Teufel,
das Ende der letzten Staffel war blöd und hat auch einiges offen gelassen. Und dann haben sie ja noch irgendwie zwei Folgen gefunden sozusagen, die dann nochmal ausgestrahlt wurden, die halt irgendwie in keine... Ja, na, wahrscheinlich sind die waren schon produziert. Genau. Die waren, glaube ich,
in der
schon produziert. Die waren schon produziert halt für eine nächste Staffel, aber irgendwie so zusammenhangslos. Also nach dem Motto, könnten wir mal irgendwo dann dazwischen packen? Oder ich, keine Ahnung, wie dieses Business funktioniert. Und die haben sie jetzt noch quasi der dritten Staffel dann irgendwie so hinzugepackt und es gibt irgendwie keinen Sinn. Das war sehr, sehr strange. Und die zwei Folgen, ich meine, schön, dass es überhaupt noch mal zwei Folgen gab, aber die waren jetzt, gehörten auch nicht zu den allerbesten, die Serie bisher vorgebracht hat. Ja, lässt sich nur hoffen, dass vielleicht noch irgendjemand einspringt und Save Lucifer.
Nee, den darf man nicht retten, das ist der Teufel.
Doch. Es gibt Sachen, die muss man retten.
Ja. Gibt auch Sachen, die sind gut, wenn die dann auch nicht weitergemacht werden.
Meinst du? Aber Lucifer gehört nicht dazu. Also Lucifer unbedingt retten. Ich meine,
würdest du kannst ja ein paar Bitcoins in den Hut werfen oder so.
Ja, Amazon hat ja jetzt auch schon The Expanse gesichert. Ja, wie sagt man?
Gesaved. Gerettet.
Gerettet, ja, das war das. Scheiße, das war das deutsche Wort dafür. Gerettet. Vielleicht retten sie ja auch noch ein paar andere Serien. Und es kann ja nicht alles von Netflix gerettet werden. Wieso, du hoffst nicht? Kennst du die Serie überhaupt? Hast du die geguckt? Ja,
natürlich, war scheiße.
Echt? Die war nicht scheiße, die war gut.
Ich hab's noch nicht mal über die zweite Folge drüber hinweg geschafft, weil es einfach so kacke war. Das war einfach so schlecht, wie man sich das halt vorstellt, ja.
Echt? Nee. Nee, war ich glaube, vielleicht hast du nicht lang genug durchgehalten. Manche Serien muss man ja auch, ja.
Ich weiß nicht, ob man irgendwas durchhalten muss. in der dritten Staffel wird's gut.
Nee, es gibt ja einige Serien, die muss man mindestens so 5-6 Folgen geguckt haben, um dann entscheiden zu können. Aber es stimmt, bei manchen Serien gucke ich auch maximal die ersten zwei und sage dann, nee, das brauche ich nicht. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es bei Lucifer am Anfang war, schon wieder zu lange her. Ja, und natürlich, wer das noch nicht geguckt hat, Netflix hier, Sense8, die letzte, so ein bisschen Film, haben sie ja noch draus gemacht. Also da hat Netflix zumindest den noch einen Film spendiert, einen Abschlussfilm sozusagen. Und da sind alle Handlungsstränge zusammengeführt worden. Und das ist schon gut, dass das wenigstens noch passiert ist. Ja, also wer es nicht geguckt hat oder Sense8, auf jeden Fall alles gucken. Und wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, das ist auch eine Empfehlung. Wobei man schon merkt, dass das ein bisschen billig produziert ist. Also das Blut, was da so aus den Leuten spritzt, sieht schon echt fake aus. Das ist schon ein bisschen, ja.
Ja.
Tja, aber lieber als echtes Blut vielleicht? Weiß ich nicht so genau. Ist halt auch immer, nicht so.
Immer besser als echtes Blut.
Apropos, wenn man zu viel Blut verloren hat.
Ja, ja. Ach, willst du jetzt wieder den Übergang zum Toten machen?
Tja.
Ich habe das ja schon mal probiert, aber ihr habt es ja abgelehnt.
Ach so, warte, hecht? Das habe ich nicht
mitbekommen. Hä? Ich bin vom Teufel, wir waren ja bei Teufelszeug, wollte ich ja irgendwie zu den Toten kommen, hast du gesagt, kann man vielleicht so nicht machen. Dann musste ich jetzt erst noch über andere Sachen reden.
Na gut.
Sozusagen abschweifen, wie ich es halt so tue.
Sorry, da habe ich nicht aufgepasst. Mach nächstes Mal einfach trotzdem.
Okay. Tote der Woche.
So viele Sachen, die gestorben sind.
Ein Messenger ist tot.
Nein.
mal wieder.
Ein Punkt weniger, worüber wir diskutieren können, ob es der bessere ist. Es ist traurig.
Ja, aber wer ist denn der bessere gewesen?
Vor allem, Moment, meldet euch mal alle, wer hat den überhaupt jemals verwendet?
Also jemals
natürlich,
durchaus.
Natürlich.
Ja gut, alles hat man jemals mal verwendet.
Ich glaube, diesen Begriff habe ich nie verwendet. Also
irgend so ein Freak hat gesagt, so, ja, hier, nimm das mal, um mich zu erreichen.
Genau.
Okay, einmal angemacht und dann nie wieder.
Ich bin nicht auf ICQ, ich bin nicht auf AOL, ich bin nicht auf MSN.
MSN. MSN gibt es noch, oder?
Keine Ahnung, nee, ich glaube nicht. Und selbst wenn, da war ich auch nie tatsächlich.
Das war der Beste. Haben sie wahrscheinlich zu Skype migriert, oder?
Ja. MSN Messenger war der Beste.
Ich glaube, ja.
Nee, MSN.
Doch, kann man da runterladen. Für Windows 98. Bei Softphone. Muss gut sein.
Bestimmt.
Ja, also ich finde ja immer krass, dass ICQ noch geht. Aber, ja, der EU Messenger wird eingestellt in ein paar Wochen. Also, falls ihr den noch benutzen solltet. Es kommt ja was Neues. Sie machen Squirrel. Ich verstehe zwar nicht, was das soll. Als würde man jetzt.
Squirrel,
ja. Ich hatte schon Assoziation mit Squirrel Mail. Ich glaube, das ist auch noch so ein Untoter.
Das ist wahrscheinlich gewollt.
Dass man an Squirrel Mail denkt.
Ja. Da haben die Leute so viel gute Erinnerungen dran. Das erste Mal eine E-Mail in einem Batmailer verschicken und so.
Squirrel Mail.
Oder die verbleibenden, die paar Engineers, die noch bei Yahoo geblieben sind nach diesen ganzen Achterbahnfahrten, die haben sich zusammengesetzt und mal über den besten Messenger geredet. Und rausgekommen ist Squirrel.
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 Hat einen scheiß Namen.
Ja. Nee. Also wird, glaube ich, glaube nicht, dass das Ding fliegt. Also alles, egal was diese Yahoo AOL Company, wie heißen sie, Oath oder so, ne? Noch ja. Rausbringt, das wird, glaube ich, nichts mehr.
Alles
das ist einfach.
Alles
Müll, ja. Nee, und die Welt braucht auch nicht noch einen Messenger, aber.
Die Sache ist, dieser Messenger ist invite-only. Was wollen die damit erreichen, dass wirklich
das niemand ist künstliche,
das ist eine
künstliche Verknappung. Ein Rasgut wird künstlich
Bullshit.
Verknappt, damit es mehr Leute anzieht.
Das ist ja kein nicht? Rares Gut, das ist einfach noch ein Messenger. Das ist nicht so, als hätten wir davon nicht schon genug.
Ja, aber es ist der Messenger.
Das
ich mein,
ist der einzige Messenger.
Hm.
Und man will den unbedingt haben und deswegen wirst du jetzt dich auf die Invite-Liste setzen.
Ich muss ja erstmal die Privacy-Policy lesen, bevor ich mich auf der Invite-Liste setze.
Na, vielleicht gibt's ja ein Gateway zu Mastodon oder so. Dann,
Das würde sie auch nicht retten. Mastodon nimmt eh alles.
Mhm.
So eine Bitch, Mastodon nimmt alles.
Nicht okay.
Okay, was ist, gut, Messenger ist tot, jetzt da trauern wir, glaube ich, nicht wirklich darum, eher dann um den nächsten Toten der Woche.
Ja. Und zwar war das Meinhard Starostik. Das war ein Verfassungsrichter, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, die Ohnmächtigen gegen die Mächtigen zu vertreten und seinerzeit das Urteil gegen die Vorratsdatenspeicherung zu Wege gebracht hat.
Ja, ist genau, ist leider zu früh verstorben. Es ist auch Vorsitzender oder war auch Vorsitzender von C3S, die man vielleicht kennt. Die wollen sowas wie die GEMA aufbauen, bloß halt mit freier Musik und freien Inhalten allgemein. Und sind, glaube ich, relativ nah daran, jetzt endlich mal die nötige Zulassung zu kriegen. Und dann könnte die GEMA halt nicht mehr diese GEMA-Vermutung aufrechterhalten wahrscheinlich. Und das wäre auch ein guter Schritt. Ja, also der wird auch an dieser Stelle wahrscheinlich fehlen. Ja. Ja,
also,
schade, auch
nachdem,
zu früh verstorben.
Nachdem ich jetzt die Privacy Policy von Oath gelesen habe, kann ich es leider nicht mehr benutzen. Sagen, ja, wir verkaufen all deine Daten, nachdem du da einmal irgendwo okay gedrückt hast. Sagt, würde ich sagen.
Du willst nicht okay drücken jetzt, oder?
Nee, jetzt benutze ich es nicht. Ich habe überlegt, ob ich dieses Scroll benutze. Nicht wirklich, aber jetzt habe ich quasi noch mehr Grund zu sagen, dass es scheiße ist.
Ja. Wir
verkaufen alles an alle Advertiser.
Ja, aber was hattest du erwartet?
Ich weiß nicht, dass sie nette Typen sind und sagen, die verkaufen gar nichts. Weil dann hätten sie mal ein Alleinstellungsmerkmal.
Nee, das machen andere. Dann musst du zu Wire oder so gehen.
Wire. Als Messenger. Oh, Signal? Was mit Signal?
Verkaufen ja, meine Daten? Oder, nee, Signal auch nicht. Also Wire oder Signal kannst du, glaube ich, da einsetzen. Oder Threema.
Ich muss jetzt mal bei Signal die Privacy Policy lesen.
Ja, mach das mal. Und wir machen weiter.
Die haben auf ihrer Webseite keinen Link zu ihrer Privacy Policy. Was ist denn das jetzt?
Ist das überhaupt erlaubt?
Dürfen die das überhaupt? Nee. Die haben bloß einen Link zu ihrem Twitter.
Signal.org.
Dann darf die Webseite in der EU nicht ausgeliefert werden.
Tja, das...
GDPR.
Die müssen dann werden die wohl ausgeliefert werden müssen. An Deutschland.
Kannst du ja auf Twitter mal fragen, wie das eigentlich aussieht mit der GDPR.
Nee. Aber wenn die keine Privacy Policy haben, ist bestimmt gut. dann verkaufen die auch keine Daten.
Ich glaube auch, ja.
Ja, nee, glaube ich nicht, dass das so funktioniert.
Signal Messenger Privacy Policy. Ah, ich bin nicht der Einzige, der noch gesucht hat. Okay. Hier, man findet es nur nicht direkt. Ist versteckt in einem 2 Unterordnung.
Das geht nicht. Das muss direkt zugreifbar sein. Das widerspricht der GDPR, der DSGVO.
Okay. Nee, gut. Das ist cool. Also,
die sind cool. Na, dann bist
die schreiben, dass sie eigentlich coole Leute sind.
Das halt auch. Ich meine, das kann jeder hinschreiben, dass sie coole Leute sind.
Nee, die sagen, die sind
cool. Können wir das auch auf unserer Webseite schreiben? Binärgewitter, das sind lauter coole Leute. Das
sind nur coole Leute. Die Hörer sind besonders coole Leute.
Nicht
verklagen.
Ihr seid auch tolle Leute. Wir sind alle tolle Leute. Kommen wir zum nächsten Toten der Woche. Da war noch irgendwas. Genau, da war noch Guitar Hero Live. What?
Noch ein Online-Spiel, was die Leute so gern gemocht haben.
Das war ein Online-Spiel?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich könnte man denken, dass man Guitar Hero einfach spielen kann, ja. Und halt so
Songs, also Guitar Hero kenne ich, aber was ist Guitar Hero Live?
Quasi das Guitar Hero, wo du dann aus dem Internet die Songs kaufen konntest.
Okay.
Und du konntest quasi deren Songs dazu kaufen. Das war irgendwie ein neuer Teil oder so. Das war halt wie das Guitar Hero. Und wenn das jetzt heruntergefahren wird, dann ist es wohl so, dass alle deine Songs, die du gekauft hast, verloren gehen. Traurig.
Tja, so praktisch
bestimmt auch wegen der GDPR.
Ja. Nee. Ja, traurig. Aber das wird noch öfter passieren, dass irgendwelche Online-Games, was die Leute lieben, down gehen. Zum Beispiel Knusprig Titten Hitler, der Tumblr. Das ist eine traurige Geschichte, Mann. Der hat schon seit einem halben Jahr nicht mehr gepostet.
Und was? Ja. Nicht okay.
Ich finde es echt traurig. Und Ole, wenn du zuhörst, wir brauchen dich. Dieser kleine Chatscreener auf der rechten Seite, ja, der braucht dich, der will dich zurück. Danke, Ole.
Ole, wir brauchen dich.
Good. So traurig, knusprig den Ende. War der beste Tumblr, den es gab.
Wir haben eigentlich die Kategorie Tumblr der Woche gar nicht mehr, oder? Irgendwie ist das ein bisschen ausgestorben.
Ich mach den mal da rein.
Ja, aber Tumblr
passt ja auch gut nach
auch.
Guitar Hero Live.
Tumblr ist schon wieder out.
Ist einfach ein bisschen tot, nicht? All die coolen Kids sind jetzt auf diesem Mastodon und so. Braucht man keinen Tumblr mehr.
Tumblr.com.
Na, das ist doch schon was anderes, so ein Blogging-Dienst als so ein und ich finde, Medium ersetzt Tumblr auch nicht, weil Tumblr ist schon viel mit Bildern.
Mhm. Du kannst quasi
gerade so Nonsensbilder wie dieser Knusprig-Titten Hitler.
Aber sind die vielleicht jetzt auch schon woanders? Nicht mehr. Oh Gott, wenn ich auf Tumblr gehe, was passiert? Bevor sie fortfahren, wir sind die Old Family. Und wenn sie hier nicht okay klicken, dann können sie nicht weitermachen.
Das ist tatsächlich ein bisschen problematisch.
Also kannst du den Link wieder rausnehmen? Ich will hier nicht bei Oath meine Daten geben.
Nee, dann sagst du einfach, nee, möchte ich nicht. Du hast da bei doch.
Ich kann nur okay sagen und Optionen verwalten.
Nee, du kannst da sagen, meine Möglichkeiten oder so.
Verwalten. Datenschutz? Nee, ich kann hier nichts machen. Ich kann nur sagen,
doch. Aber du kannst verwalten, da. Manage verwalten, Options. Verstecken. Dann kannst du es da verwalten und dann kannst du da alles ausschalten.
Aus.
Genau, richtig. Ich sehe, du hast es verstanden.
Ach, sind das diese 350 Dinge, die man toggeln muss?
Der hat nur 50 vielleicht. Das ist quasi einer von den kleinen. Aber du hast die Möglichkeit. So, alles deaktivieren und dann. Und dann kannst du wieder OK drücken, weil du weißt, dass du alles deaktiviert hast.
Bis auf die Dinge, die man nicht deaktivieren kann.
Ja,
sehr gut. Okay, wie heißt dieses andere mit Fotos? Da gibt's da noch so ein
Flickr. Das ist auch von auch Yahoo. Oath,
ja. Ja, eben darum.
Ich sehe, dieses ganze Internet ist voll mit Oath-Zeug.
Ich glaube, die haben für nur Bilder eingekauft.
Aber da gab's da noch das andere, was Instagram.
Ja.
Das, was nicht zu Oath gehört, sondern zu Fatzenbuck.
Instagram ist nicht so Blog-like. Instagram ist mehr so Fotos auf dem Handy-like.
Mhm. Ja.
Ist das auch von Oath gekauft worden?
Nee, das gehört zu Fratzenburg. Nee,
Facebook.
Also Fratzenburg. Ja,
genau. Okay. Ich weiß, warum der Knusprig-Titten-Hitler nicht mehr online ist. Der hat immer noch einen Flatter-Button auf seinem Blog.
Ja, das
ist natürlich ein Problem
sein, ja.
Und er verdient kein Geld und hat sich deswegen zurückgezogen, oder?
Das ist so traurig einfach.
Was
hätte das, ja,
vielleicht sollte man ihm Geld auf Flatter geben. Oh.
Vielleicht sollte man seinen Flatter-Button einfach durch einen Libera-Pay-Button ersetzen oder so.
Ach, stimmt, man könnte ihm auf Geld, auf Libera-Pay direkt Geld geben, wenn er da hinkommt, oder? Dann machen wir mal.
Ich glaube schon.
Ja, du kannst quasi so ein Vor-Dingens machen.
Aber was natürlich immer eine Alternative sein könnte, ist Soup.io.
Das ist aber auch
random
tot.
Shit. Aber der Ole, der macht einfach, der hat nur lustiges Zeug gepostet. Wollte ich mal sagen.
Genau, aber das kann dir auf Soup.io ja auch passieren. Man muss da halt irgendwie eine
den richtigen finden,
die Quality Sites zu finden, ja.
Das ist so schwierig, Mann.
Aber Soup.io ist doch tot. Also das wird ja nicht mehr. Ich glaube, die haben das, Weiterentwicklung ist irgendwie
das ist fertig.
Eingestellt, das ist fertig.
Ja, aber genauso
im
wie
Tumblr Footer steht halt. 2007 bis 14.
Ouch. Das ist abgeschlossen.
Die haben nicht mehr GDPR-Awareness geschaffen.
Oh. Und man kann hier mit den
Persona
sich einloggen. Ich glaube, das gibt's auch nicht mehr.
Persona.
Dieses Firefox Persona. Ja. Nee, dieses Single Sign-On von Mozilla, glaube ich, ja, genau. Ich glaube, das gibt's auch schon wieder nicht mehr. Das ist halt so ein bisschen, ja.
Ich find den Ole nicht auf LiberaPay. Und ich kann nur Leuten vorträglich Geld geben, die entweder bei Twitter, GitHub oder Bitbucket sind.
No. Tja.
Tragisch. Also, wenn ihr den Ole kennt, dann hubbelt ihn nochmal an.
Genau, hubbelt ihn mal an.
Wir zu den News. Letzte Sendung haben wir darüber geredet, dass die EU eventuell so neue Sachen beschließen will, unter anderem so eine Sperrklausel. Und da waren wir ja noch eher so ein bisschen frohen Mutes, dass es vielleicht nicht passiert, aber jetzt haben sie sich dem deutschen Druck gebeugt und so einen Scheiß leider doch eingeführt. Ob das jetzt bis zur nächsten Wahl, wann ist die nächste EU-Wahl? Ich glaube nächstes Jahr, ne? Das sind
genau.
Keine 12 Monate mehr. Und dadurch könnte sein, dass das eventuell nicht schon zur nächsten Wahl in Kraft tritt, sondern erst dann zur übernächsten. Aber
ja, also streng genommen darf es nicht zur nächsten Kraft. Also wenn es zum nächsten umgesetzt wird, verstoßen sie gegen ihre eigenen
Compliance-Regeln, ja. Aber dagegen kann man ja verstoßen, das ist halt nichts. Sie würden gegen keine Gesetze verstoßen, sie verstoßen nur gegen ihren eigenen Kodex, den sie sich irgendwann mal gegeben haben, aber hey, sind Politiker, von daher. Ja, wissen wir noch nicht. Ja, das könnte kommen, könnte dann bedeuten, dass die Piraten und der Martin Sonneborn mit der Partei, also mit der Partei, die Partei, der Partei, das Partei.
Mit der Partei, die Partei.
das Partei. Mit diesem Parteiding da eventuell rausfliegen. Ja, damit dann natürlich CDU, CSU und SPD und so einfach mehr
diese
mehr Plätze kriegen und sie nicht diese sechs blöden Sitze da noch wegteilen müssen mit Kleinstparteien. Also ja, es kann jedes EU-Land auch selber entscheiden, ob es dann so eine Sperrklausel einführt oder nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Deutschen wollen das natürlich unbedingt machen.
Natürlich. Ja.
Gut. Oder auch nicht.
Das ist doch kacke.
Ja.
Also, ja, nicht die Deutschen streng genommen, nur die drei großen Parteien.
Die was davon haben, oder? Ich meine.
Genau. Nur die sich dann nicht mehr mit dem aus ihrer Perspektive unnötigen Kleinviech auseinandersetzen müssen.
Ja, die haben sich einfach, wie gesagt, diese sechs Sitze, die zurzeit von kleinen Parteien gehalten werden.
Das ist klar, aber es sind nicht die Deutschen, die dagegen sind, sondern es sind diese komischen Parteien da. Versucht er immer zu differenzieren. Das ist nicht Volkswille.
Naja, aber du hast
nicht
eine
in
Regierung,
der Schweiz, kann man nicht ab
der Regierung nicht viel gewählt.
Und, nee, stimmt, ihr macht auch komische Sachen.
Ja, wir haben ja
stimmt, dieses... Stimmt, ihr hattet jetzt erst dieses komische Ding, erzähl doch mal.
Genau, wir haben dieses Geldspielgesetz, glaube ich, oder so. Ja, ich müsste jetzt... Ja. Das heißt, auf jeden Fall, was halt... Es geht halt irgendwie drum... dass irgendwie keine Online-Casinos und so erlaubt sind und wie man das dann halt irgendwie durchsetzen will, sind dann halt so DNS, die Seiten, also die Online-Casinos im DNS dann halt einfach umtragen und die Seiten umleiten.
Netzsperren.
Genau, Netzsperren. Und das ist irgendwie mit 70-80% angenommen worden. So direkt Volkswille. Das ist halt irgendwie so auch so.
Fakt, ey.
Warum?
Naja, weil man sich dann halt da nicht intensiv damit beschäftigt hat und das vielen Leuten halt egal ist. Ne?
Ja, ich glaube wirklich auch, das war halt so, dass viele Leute haben gar nicht verstanden, dass es halt irgendwie auch um das geht. Ja. Und haben dann einfach gesagt, ja, Geldspielgesetz und so, ja. Ist doch gut.
Aber Vollgeld-Initiative habt ihr nicht angenommen. Nee.
Ich wäre ja schon
wieder genügend Angst gemacht worden, dass das total böse ist.
Ich wäre ja für eine kein Vollgeld, sondern Bitcoin-Geld für alle.
Genau, du musst auf jeden Fall alles immer in Bitcoin zurückhalten.
Genau.
Sorry, wir haben leider nicht genügend Bitcoin als Bank, um ihnen diesen Kredit auszuhändigen.
Wups.
Los, macht ein paar Miner an.
Das wäre zumindest unterhaltsam. Weiß ich nicht so genau. Naja, auf jeden Fall, das mit dem Volkswille ist alles besser, ist halt auch nur so ein bisschen Illusion.
Ja, die Masse an Leuten ist.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es mit der direkten Demokratie besser läuft. Ich habe nur gesagt, dass das, was da läuft, nicht die Deutschen sind, sondern diese komischen Hansels, die da oben.
Die Gewählten.
Die gewählten komischen Handeln, gewählt von
Deutschen. Na Moment, wir reden ja über die EU-Parlamentarier, die das Ganze auf den Weg gebracht haben. Nicht alle von denen sind demokratisch gewählt.
Ach, undemokratisch gewählt.
Da sind viele von auch installiert.
Naja, aber die im Parlament abstimmen dürfen, sind schon gewählt.
Die Kommissare zum Beispiel aber nicht.
Nee, aber haben die darüber abgestimmt?
Nee. Die haben da auf jeden Fall Einfluss gehabt.
Ja, aber das ist so, wie unsere Regierung auch Einfluss aufs Parlament nimmt. Also ich meine, das ist halt so. Ja. Und die Regierung habe ich auch nicht gewählt.
Nee, aber die ist Teil des Parlaments.
Ja. Das ist in der EU auch so. Also.
Nein. Die Kommissare sind nicht Teil des Parlaments.
Ja, also oh no. Moment, das hast du in Deutschland natürlich auch nicht. Also jemand kann zwar im Parlament sitzen und auch gleichzeitig in der Regierung sein, muss er aber nicht. Also ich meine, du kannst auch einen Minister haben, der nicht im Parlament, also der kein Volksvertreter gleichzeitig noch ist. Muss er nicht sein. Und gleichzeitig ist es in der EU so, dass sie zumindest den Kommissionspräsidenten wählen. Das EU-Parlament. Also ich meine, da ist schon eine gewisse Legitimierung ist da schon drin, auch wenn sie halt nicht vollständig ist.
Ja. Eine gewisse, ja.
Tja, sind wir hier oder der Politik-Cast. Oder?
Na gut, gehen wir mal zurück zu unseren zu den IT-Themen.
Genau, ja. Lass uns über Dinge sprechen, wo wir auch keine Ahnung haben, aber wenigstens so genau. Mit Computer.
Kommen wir zu Spielen.
Spiele, Computerspiele. Genau. E3. Habt ihr irgendwas mitbekommen?
Nee. Aber war dieses Spielemesse-Ding schon wieder, oder was?
Genau, diese Spielemesse war.
Ah, was gibt's denn da für neue?
Die Electronic Entertainment Expo. Oder so?
Genau. Siedler
von Katar, genau.
Genau. 200. Add-on oder so.
Ja, also so sieht's ein bisschen aus. Ich habe vorher mal kurz über eine Liste drüber geschaut, was ist alles kommt. Das ist alles so, ja, von mir aus. Können sie machen, so irgendwie das neue FIFA
toll.
2018 vermutlich oder 19, sowas. So
Jahr plus eins.
Ja, Jahr plus eins, Dollar Jahr plus eins. Das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist dieses Cyberpunk.
Das ist aber ein YouTube-Video, das heißt, ich kann das jetzt nicht anmachen, ohne dass mir meine Ohren explodieren.
Vermutlich nicht. Das Korrekte ist ein YouTube-Video, ist ein Trailer. Und das kommt wohl irgendwann und das sieht ziemlich cool aus. So ein Sci-Fi Zukunftsspiel. Ich finde das sieht sehr interessant aus und wird gerade sehr gehypt. Ich glaube zu Recht.
Werden ich wir dann sehen.
So viele Spiele
warum in glaubst Backlog. Du zu Recht?
Warum glaubst du zu Recht?
Weil, wenn man den Trailer sieht und so, das ist so auch vom optischen
klar, sieht Trailer das halt würde sehr ich niemals anlügen. Ich meine.
Ja. Aber das sind halt auch die gleichen Leute, die The Witcher 3 gemacht haben. Also die haben auch so ein bisschen einen Track Record, dass sie gute Spiele bauen können. Ja.
Ich habe
irgendwie noch hoffen, ganz einfach, okay?
Genau. Und ich glaube, das könnte gut werden.
Ich habe noch irgendwie 500 Stunden Spiele in meinem Backlog. das ist einfach so traurig.
Das halt echt, ja. Das mit der Zeit ist halt so ein Problem.
Ja. Und da sind noch nicht mal die irgendwie 200 noch nicht mal gestarteten Spiele bei Steam dabei, ja. Also
die hat man ja auch nur, damit man sie in seiner Bibliothek hat. Das ist so wie.
Ja,
genau. Ich stelle mir auch ein gutes Buch einfach in den Schrank, nicht um es zu lesen, sondern
gutes nur um das Cover zu sehen. In meinen Steam-Schrank.
Von dem her. Ja.
Das stimmt natürlich.
Genau. Und ein Spiel, das ich auch nicht gespielt habe, aber das jetzt auch. Das ist jetzt schon rausgekommen.
Trotzdem total empfehlen kannst.
Genau, ich kann es wirklich total empfehlen. Detroit Become Human. Das Problem ist, es ist irgendwie ein PlayStation-Exklusivtitel und ich habe. Also erstens kann ich nicht mit Controllern spielen. Dazu bin ich irgendwie einfach nicht. Keine Ahnung. Es geht einfach nicht. Es ist einfach ist so furchtbar. Und ich habe halt keine PlayStation. Das ist auch
also von dem Spiel habe ich aber gehört, das klingt echt interessant. Und das würde ich auch gerne spielen.
Ich habe mir halt ein Playthrough auf YouTube angeschaut.
Warum
und es
da?
Ist halt Warum es ist so ein Zukunfts es spielt halt auch in der Zukunft und es geht halt so um wie nennt man sie denn? Humanoide Roboter? Drohnen?
Ja.
Androiden war das Wort. Sind halt so Androiden und man spielt dann halt in mehrere dieser Androiden und ist so ein bisschen, ja, ich würde es nicht als Puzzle-Game beschreiben, dafür sind die Puzzles dann eigentlich zu einfach, aber es ist so ein Story Action-Spiel und man spielt dann halt als mehrere dieser Androiden und alle Entscheidungen, die man halt trifft, also das ist halt das Coole an dem Spiel eigentlich. Jede Entscheidung oder viele der Entscheidungen haben massiven Einfluss darauf, wie das Spiel dann ausgeht.
Wie viele Enden gibt's denn?
Das weiß ich jetzt gerade natürlich nicht, aber ein paar. Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten und man bekommt dann halt nach jedem Kapitel, das man gespielt hat, halt eigentlich so einen Ablaufplan, was, welche Actions und welche Dinge man gemacht hat und warum man dann gewisse Dinge machen kann oder nicht. Also beispielsweise, so als Beispiel, wenn man beispielsweise einem Character irgendwie hilft bei etwas, dann kann es sein, dass irgendwann im weiteren Spielverlauf, dass der halt, weil man ihm das Leben gerettet hat, dass er dann halt irgendwie noch da ist und einem dann in einer schwierigen Situation vielleicht irgendwie aushelfen kann oder zufällig auch da ist und so. Und das ist eigentlich recht cool gemacht und es ist halt auch von wie es aussieht und es sieht sehr cool aus.
Also laut irgendeinem Typen im Internet hat es 40 Endings.
Das kann gut sein. Also es ist wirklich so, der Replay-Value ist, glaube ich, recht hoch, weil man halt wirklich auch mal irgendwie Dinge ausprobieren kann und sagen kann, man versucht jetzt irgendwie mit einem Charakter, den man spielt, einem dieser Androiden, halt irgendwie immer die Aktion zu wählen, die am asozialsten sind oder irgendwie immer die Aktion zu wählen, die irgendwie am wenigsten Sinn machen und dann halt mal schauen, was passiert. Und es ist eben, also ich finde es vor allem auch visuell halt, es ist halt im Prinzip so ein interaktiver Film, den man halt spielt.
Da gab's, hast du noch andere von den Vorgängern eingespielt?
Nein.
Ich habe Heavy Rain gespielt, also was aus derselben Schmiede stand und ein ähnliches Konzept hat, eben davon, dass du so verschiedene Handlungsstränge dadurch provozierst, wie du deine Entscheidungen triffst. Und das war extrem spannend, tolle Atmosphäre, hat riesig Spaß gemacht. Das, eins der wenigen Spiele, die ich auf meiner PlayStation jemals gespielt habe.
Nice.
Ja, das war dann aber auch ein PlayStation-Exklusivtitel,
oder? Das war ein Exklusivtitel, ja.
Das weiß ich gar nicht mehr. Es funktionierte halt auf meiner Kiste.
Tja, das ist halt eben so ein bisschen ein Problem, weil ohne PlayStation bin ich da halt immer schon wieder raus.
Oh, Heavy Rain ist von 2010.
Ja.
Krass.
Ich habe meine PlayStation auch etwa 2010 gekauft.
Ja. Es gab ein Remake auf der PlayStation 4 einfach. Also es ist ein PlayStation 3 Titel gewesen.
Ja, genau. Ja.
Apropos PlayStation 4.
Felix, man kann auch PlayStation 4s kaufen, spielen und wieder verkaufen.
Das ist echt korrekt, ja. Wieso sagt man sowas?
Ich versteh's nicht.
Ja. Das zweifle ich auch nicht an, aber deswegen möchte ich trotzdem noch nicht mit Controller spielen, also.
Ja, also wenn es halt so ein Story-Ding ist, wo man nicht irgendwie kleine Sachen anklicken muss oder irgendwelchen Leuten in den Kopf schießen muss, ist auch scheißegal.
Ja, aber du musst halt diese Quick-Actions und so, dann musst du irgendwie wieder irgendwie R2 drücken und bis ich überhaupt herausgefunden habe, wo R2 in diesem Controller ist, ist mein Charakter halt irgendwie
für Leute wie
die Wand gelaufen.
Den Easy Mode.
Den Super
Easy Mode. Sowas lernt man aber auch. Ich muss es auch jedes Mal, wenn ich dann zum Spielen komme, muss ich das wieder von vorne lernen, komplett. Aber es geht so. Nach einer halben Stunde hat man es dann
doch. Ja, ich meine, es geht schon, aber es muss halt nicht sein. Ich habe halt genug andere Spiele, die man spielen kann. Tja. Aber ja. Man kann sich natürlich auch eine PlayStation kaufen, extra für ein Spiel, das spielen und die PlayStation wieder verkaufen. Das ist...
Kann man natürlich...
Hoffentlich
kann man
mit Gewinn verkaufen, weil sonst ist das...
Genau. Irgendwie für...
Wenn man das schafft, dann sollte man eigentlich ernsthaft überlegen, in den Handel so berufsmäßig einzusteigen.
Also PlayStation was
mit
jetzt
Gewinn wieder verkaufen, so wie der... Nee, glaube ich nicht.
Doch, was jetzt gerade relativ gut geht, ist eine PlayStation zu kaufen und dann mit Gewinn zu verkaufen, indem du sagst, das ist Version 5.0.5. Weil das ist gerade die letzte Version, die crackbar ist.
Ja, richtig, aber wenn du lügst, dann hassen dich die Leute dafür.
Nee, du sollst nicht lügen, sondern du kaufst quasi eine ein, wo es nicht klar ist, ob die Version hat und dann schreibst es dazu bei eBay und dann machst du mit Geld.
Musst du halt ja gut, haben, aber wenn du dann nicht recht hattest.
Ja, dann gibt viele wieder kaufen. Zurück, wir sind hier 14 Tage Rückgaberecht.
Nein, das geht nur bei gewerblichen Händlern.
Ja, aber wenn du das gewerblich machst.
Wenn du das gewerblich machst, okay.
Das heißt, ich bestelle mir jetzt.
Du bist dann ja der gewerbliche Händler.
Ich bestelle mir jetzt in allen Shops PlayStation 4s, Ja. Check dann, ob der die richtige Version drauf ist. Ja. Bei allen, wo es nicht passt, schicke ich es zurück.
Ja.
Und bei allen anderen,
für verkaufst wie viel du dann für teuer Geld bei eBay, richtig?
Hm. Hm. Gecheckt, wie hoch die Gewinnspanne ist.
Nicht hoch genug. Ich glaube 50% oder so, das ist relativ viel, wenn du es dazu schreibst.
Ja. Nicht genug. Ist jetzt natürlich aber dumm, dass das jetzt alle wissen, nachdem du das erzählt hast.
Das stimmt natürlich.
Das macht nichts. Ich habe eh nicht die Zeit, dieses Geschäftsmodell zu verkaufen. Leute sollen jemand in die Kommentare schreiben, dass er damit... Das ist
ein wunderbarer Plan. Ich würde mal sagen, diese Geschäftsidee ist Trademark Binärgewitter 2018, oder?
Läuft.
Könnt ihr hier lizenzieren oder so?
Genau, ihr könnt dann hier Licensed Partner werden.
Und genau. Wir hätten dann gerne nur Geld.
Von unserem Franchise.
50% der Einnahmen.
Ja. Wir nehmen Bitcoins.
Nee. What?
Nee. Doch.
Nee,
doch,
Mann,
doch.
Wir nehmen nur fette Cash-Moneys.
Nein, wir nehmen jetzt Bitcoins. Es geht ja sowieso wieder hoch.
Vielleicht.
Nachdem sie jetzt gemerkt haben, dass quasi nur gepusht wurde das letzte Jahr.
Irgendwann letzte Woche habe ich, glaube ich, irgendwo so eine, habe ich so eine Schlagzeile gesehen, die ich allerdings nicht angeklickt habe, deswegen kann ich nicht viel darüber erzählen, aber Überschrift war Bitcoin 50.000 ist möglich.
Hm. Lass mich raten, das war...
Verlust?
Wer war das? John McAfee, hat er das gesagt, zufälligerweise?
Das war auf irgendeinem halbseriösen Finanzportal.
Ach, na dann, wenn die das sagen, wenn ein random Typ im Internet sagt, dass es 50.000 wird, dann ist es wohl so.
Ja, ja. Ich denke auch.
War bestimmt bitcoinnews.com oder so.
Ich habe das dann nicht auf 4chan gegengecheckt.
Ah, ja, das hättest du machen sollen, ja. Hm.
Tja.
Dann Dinge, die noch irrelevanter sind als die E3. Die WWDC 2018.
Was ist das für ein Quatsch schon wieder?
Das ist diese Apple
Worldwide
Developer Conference, glaube ich.
Ja. Hm.
Tja.
Niemand interessiert es, oder?
Nee, tatsächlich ist das irgendwie nicht mehr interessant. Früher haben wir irgendwie alle irgendwie hechelnd davor gehangen, was jetzt irgendwie Apple als nächstes Tolles ankündigen wird. Aber diesmal oder auch letztes Mal schon.
Ich hab's echt nicht mitbekommen.
War das? Ach so, es war. Und ist sowas passiert? War irgendwas? Haben sie irgendwas angekündigt? Nee, keiner weiß was. Ja, war scheinbar nicht wichtig. Aber hey,
WWDC ist ja aber sowieso immer in Anführungsstrichen nur Software. Das zu durchdringen, was sie da ankündigen, das ist so für Normalverbraucher sowieso nicht interessant, in der Regel. Und macht sich für Normalverbraucher dann erst so ein Jahr später bemerkbar, wenn die Sachen wirklich auf den Geräten landen. Ja, trotzdem, also dass die WWDC, die hat selten hohe Wellen geschlagen, außer wenn sie ausnahmsweise mal Hardware vorgestellt haben.
Ja, also wenn sie Hardware vorgestellt haben und wenn sie ein neues Betriebssystem angekündigt haben, also ich glaube, früher schon, als sie, weiß ich nicht, Snow Leopard angekündigt haben, hast du es mitgekriegt. Heute haben sie ein neues Betriebssystem angekündigt oder nicht? Wenn, für was?
Man weiß es nicht genau.
Und eigentlich weißt du es nicht. Und ich glaube, vor 5 Jahren hätte ich dir sagen können, ja, da war die WWDC und sie haben XY angekündigt. Heute denke ich,
ich glaube, was immer schon viel mehr für Nervosität gesorgt hat, war im Herbst das Event, wo sie klassischerweise die Hardware vorstellen.
Ist so, aber es
kann mir jetzt jemand in 2 Sätzen sagen, was denn da passiert ist? Also
nein.
Nein.
Ich glaube, das haben wir gerade geklärt.
Hätte ja sein können, dass Markus das wenigstens weiß.
Aber Markus, erzähl mal.
Ich kann dazu nicht viel sagen.
Okay, also es ist scheinbar nicht mehr, in unserem Dunstkreis nicht mehr interessant. Gut.
Oder auch nichts passiert, das kann ja auch immer noch sein.
Nein, es war tatsächlich so, dass nicht so viel
anderen Podcasts hören, die sich damit beschäftigen. Es gibt ja so Mac-Podcasts, dann hört euch die an. Die haben das garantiert
Apple
Livestream 25 Stunden gecovert und
gecovert.
Da gibt's doch dann immer so live
als Kuschelrock-Cover.
Die WWDC als Kuschelrock-Cover. Ja, okay.
25 Stunden.
Ja, Endlosschleife. Ja. Ah, okay. Dann kommen wir zu Discourse.
Immer neue Lieder, oder?
Nee, immer neue Lieder. Discourse 2.0.
Ah, Discourse.
Genau, das ist dieses Blog. Ist kein Blog, wie heißt es?
Forum.
Forum, genau. Dieses Forum, aber wenn man halt irgendwie, früher hat man sich dann ja irgend so ein PHP PBB aufgesetzt oder so.
Ja, genau. Oder Atom-Shit, wie hieß das nochmal?
Genau, und das ist aber alles, es war damals schon scheiße und das ist heute einfach eigentlich untragbar.
Ja, PBG, gibt's das denn überhaupt noch?
Natürlich, oder?
Ich glaube schon, ja. Ich hätte es mal behauptet, ja.
Ja. Letzte Version, 7. Januar 2018, also ja.
Ja, siehste. Aber es ist halt, ja. Es gibt's
PHP BB war doch mal so ein Garant dafür, dass dein Server gehackt wird, oder?
Ja, genau.
Ja, aber es war ja, ist ja auch nicht so schwer gewesen.
Okay, kommen wir wieder zu Discourse.
Tja, die haben sich das ja irgendwie dann gedacht, ja, wir schreiben das mal neu. Wir schreiben hier ein Forum, das funktioniert und es funktioniert halt wirklich auch, also alle.
Ja, das Sendegate arbeitet ja mit Discourse und diverse so Company Support Foren, das von Gradle zum Beispiel ist auch ein Discourse und genau, es lässt sich sehr angenehm benutzen, würde ich auch so
genau,
zusammenfassen.
Genau, es funktioniert halt super und es ist jetzt in Version 2 rausgekommen und hat irgendwie so ein Admin Dashboard, das ist eher interessant, wenn man das Ding hostet und irgendwie, was ich jetzt noch cool fand, dass sie irgendwie so Two-Factor Authentication jetzt voll integriert haben. Ist auch immer gut. Ja. Und es ist echt so, also wenn ihr irgendwie denkt, ihr braucht ein Forum, auch irgendwie eine Firma oder irgendwas, dann ist Discourse, glaube ich,
gut genug?
The way to go.
Ja.
Es ist also ich weiß nicht, über 1000 Mitglieder kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich finde das jetzt auch schon ein bisschen unübersichtlich in der kleinen Community, in der ich unterwegs bin. Aber gut, vielleicht ist es.
Weiß ich nicht. Ja, doch. Ich glaube schon. Na gut. Also so gut wie ein Forum halt irgendwie
skaliert.
Also ja, wenn du, ich glaube, das geht halt in die gleiche Richtung wie beim Wiki. Da kann die Software halt noch so toll sein. Irgendwie, wenn du halt keine Regeln hast und alle Leute irgendwie kaputte und tote Seiten anlegen und nichts gepflegt wird, dann ja, dann bringt's halt nichts, aber das ist halt dann nicht wirklich ein Problem der Software, das ist dann mehr ein Problem der Leute.
Okay. Und das kannst einfach halt die Leute austauschen.
Genau, Leute austauschen. Das kannst du nicht mit Software lösen.
Nee.
Tja.
Allerheimlich austauschen. Okay. Mhm. Okay, schön, ja. Dann
Microsoft failed attempt on Debian packaging.
Das habe ich auch nicht mitgekriegt. Was ist da passiert?
Erzähl doch mal.
Sie wollten jetzt das auch noch einbauen. Sie wollten jetzt die Windows Exen wegschmeißen und
Microsoft macht ja auch ganz viele Dinge, die irgendwie auch für Linux sind und so. Und etwas davon ist ihr OpenR. R,
also die Programmiersprache R.
Genau. Oder? Die Programmiersprache. Und es ist im Prinzip R einfach mit irgendwie Improvement. Und das gibt's halt irgendwie für Windows, Mac und Linux. Und für Linux haben sie jetzt halt irgendwie ein Debian-Paket gebaut. Und da hat sich halt jemand so ein paar, tja, sag ich mal, fragwürdige Dinge erlaubt.
Ein paar dumme Ideen gehabt.
Ja, hat beispielsweise lustige Ideen wie im Debian-Paket im Post-Install halt mal hinzugehen und bin sh wegzulöschen und dann bash auf bin sh zu linken. Weil
läuft.
Kann man halt mal, kann man sich immer ja mal geben. Bash als Standard-Shell.
Das Moment. Was? Das ist völlig bescheuert oder wie?
Genau. Also ich glaube, da hat halt einfach irgendwie jemand zum ersten Mal ein Debian-Paket gebaut und da hat halt dann niemand mehr drüber geschaut, der irgendwie ein bisschen Ahnung von Linux und Debian hat. Und dann kommt halt sowas raus, der hat sich gedacht so, ja, wir brauchen dieses Bash, aber da steht überall bin-sh drin und dann gehen unsere Scripts nicht. Ich link da einfach mal die Bash nach bin-sh und das funktioniert wunderbar, ich bin fertig. Könnte ich mir vorstellen.
Wunderbar.
Ja, und solche Sachen installiert man dann leider ohne wahrscheinlich selber reinzugucken.
Mit Nixos wäre das nicht passieren.
Genau.
Just saying.
Tja, mit einem Copy-on-Write-File-System kann man es auch einfach zurückrollen.
Ja, aber du musst es zurückrollen. Ich meine, what the fuck, ey.
Tja, und?
Aber das ist Quatsch, dass sowas passiert überhaupt.
Ja, ist halt ja, Quatsch, ist Quatsch,
dass jemand so ein Paket baut, genau. Da sind wir total bei dir.
Vielleicht total sollte Quatsch. Man auch diese Package-Skripte nicht alle Möglichkeiten geben, Shit auf dem Computer zu machen.
Das halt.
Ja.
Das ist halt eigentlich genau das Geile an diesen Paketen, ne?
Ja. Du kannst so Snap-Pakete bauen oder App-Images oder sie halt so in so einen kleinen Container einsperren. Wie wär's denn damit?
Hm. Docker-Container.
Finde ich gut. Musst du leider quasi, wenn sich die lib updatet, alle deine 1000 Millionen Docker-Pakete updaten.
Ja, egal. Dafür ist ja die Deduplication in deinem Fallsystem.
Ah, klar. Tja. In deinem gepackten Container-Shit. Ja. Nice, läuft bei dir.
Natürlich, auf jeden Fall.
Ja. Gut. Ich muss fairerweise dazu sagen, irgendwie Debian-Pakete zu bauen, finde ich jetzt auch nicht so das Einfachste.
Nee, ist auch scheiße. Das macht
ist halt echt auch scheiße.
Das ist überhaupt gar keinen Spaß.
Verstehe ich halt auch, dass da niemand groß Lust drauf hat und es halt einfach irgendwie hinterfuscht ist.
Einfach aufgibt.
Ich meine, das ist natürlich schade und das ist falsch und das ist irgendwie auch so ein bisschen lustig, aber ja, kann ich irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehen.
Na, lustig, weiß ich nicht, ob ich das lustig finde.
Ja, wenn du es nicht auf... Ich meine, Steam hat irgendwie, was haben sie weggelöscht? Slash oder so.
Das war man nicht so dringend. Ich hab gehört, das war man nicht so dringend.
Ja, weil sie irgendwie Variablen nicht richtig gesetzt haben und so. Ich meine, ja, ob man da jetzt mal ein SH weglöscht und auf Bash symlinkt.
Ja, ich meine, bei den meisten Betriebssystemen wäre das wahrscheinlich sogar richtig.
Ist inconvenient, aber es ist nicht ein Weltuntergang.
Was ist es denn gerade bei Debian für eine Standard-Shell?
Dash.
Die Dash. Hat sich irgendwann mal geändert, oder? Es war mal eine relativ lange Zeit Bash, also quasi irgendwie alle Zeit davor.
Ja.
Ich habe gedacht, dass nur Ubuntu gewechselt hat, aber...
Ja, dachte ich eigentlich auch, aber keine Ahnung. Ne? Ich sitze immer auf ZSH, von daher...
Tja. Ja, das ist auch
aber etwas... Aber das als Standard-Shell, das finde ich schon ein bisschen weird dann.
Was, die Dash?
Nee, die Z-Shell als BinSH.
Aha.
Das
ja, als BinSH.
Nee, als BinSH. Ist sowieso BinSH.
Ja.
Das ist ja sowieso. Du brauchst ja, BinSH verhält sich ja auch anders als eine BinBash und eine BinZSH. Muss sich ja auch anders verhalten. Muss ja kompatibel sein zu den alten, so wie sich eine SH verhalten muss. Da darfst du bestimmte Sachen einfach nicht so machen. Und die Bash macht das ja, wenn sie als BinSH aufgerufen ist, macht sie die Sachen anders, als wenn du sie als
BinBash. Ja, das heißt, aufrufst. Das, was da gelaufen ist, ist eigentlich nicht so schlimm, oder?
Ja, sag ich ja, ist halt inconvenient, aber und man sollte es definitiv nicht so machen und ist nicht was man erwartet, wenn man sich ein R-Paket irgendwie installiert, dass das passiert mit seinem System, aber ist halt auch nicht so ein Weltuntergang. Also das System ist halt nicht kaputt, deswegen.
Immerhin. Genau.
Ja, hier, ich habe nochmal nachgeschaut. Debian uses Dash as default non-interactive shell.
Okay.
Ist doch schon in Ordnung. Dash ist eh cooler.
Ja, ich glaube, Dash ist okay. Kann man...
Ja. Außer du willst Arrays, dann Split.
Ja, aber das mit der normalen SH ja auch
mit der
nicht.
Bash ist es in Ordnung. Ja. Ja, also wenn du BinSH benutzt, dann weißt du ja, dass du keine Arrays haben willst.
Das ist dann halt POSIX. Und die POSIX Shell hat keine Arrays.
Genau.
Könnte man vielleicht mal nachspezifizieren oder so.
Ja, klar.
Bestimmt.
Mach mal einen Pull-Request.
Ja.
Ich hätte da mal einen Vorschlag.
Genau. Dauert nur 30 Jahre und dann hast du es drin, also von dem her.
Ich glaube, es passiert einfach nicht mehr. Das ist durch, das Ding.
POSIX 2.0. POSIX 4.0, so wie Industrie 4.0, vielleicht?
POSIX 3000, ich glaube, das passt dann auch ungefähr, wann es dann released wird.
3000 ja. Steht für das Release, ja.
Ja,
ja, genau.
Nice.
In the year 2525. Mhm. Okay.
Das wäre ja noch abzusehen.
Tja, das nee, wäre schon bald.
25, nee.
Doch, Mann.
Das heißt, 2000. Das Traurige ist, wir werden es alle nicht erleben.
Vielleicht.
Nee. Also außer jemand sagt halt, wir haben uns da mal in dem Kalender irgendwo um 500 Jahre verrechnet. Kommen wir packen die jetzt mal drauf oder so.
Ja. Ja. Man findet, das, was dieser Rocktrip da gemacht hat, das reicht nicht, dass wir da schnell hinkommen, oder?
Nee, das war ja auch ein Tag mehr, oder?
Ah, oh, das war das Blöde. Das
ist schlecht dann. Ja.
Ja, oder es kommt doch noch die Technologie zum Einfrieren. Wir lassen uns alle mit 60 einfrieren und dann funktioniert tatsächlich auch in 500 Jahren das Auftauchen.
Auftauchen.
Ja. Auftauchen aus dem Eis.
Auftauchen. Apropos Auftauchen, kommt da jetzt nicht gleich sowas mit Unterwassercloud?
Terminator.
Oh, oh ja.
Unterwassercloud?
Ja, ja, aber da hat jemand was dazwischen geschoben.
Ach. Nee, passt.
Aber nee, wir machen das.
Gut.
Warum?
Ja, ich muss danach.
Auftauchen. Genau.
Genau.
Also wir waren ja auch gerade bei Microsoft, das passt ja auch einfach. Also
da kommt's her, weil Microsoft kann zwar kein Packaging für Debian, aber Microsoft kann Cloud, sagen sie selber die ganze Zeit. Und was sie richtig gut können, ist Unterwasser-Cloud zu machen. Weil sie haben nämlich einen Container im Meer versenkt. In diesem Container sind 12 Server-Racks und sie wollen da unter Wasser einfach effizienter kühlen können und haben aus dem Container haben sie weitestgehend den Sauerstoff entfernt und Stickstoff reingemacht und wollen damit die Korrosion minimieren und damit die Hardware länger, hoffen, dass die Hardware länger lebt. Und sie wollen das Ding, das kann unter Wasser natürlich niemand warten. Deswegen sagen sie jetzt ja, das muss da unten jetzt jahrelang laufen, ohne dass da jemand dran geht. Man ist mal gespannt, wie lange es wirklich durchhält. 2015 hatten sie schon einen kleineren Container für 5 Monate in 10 Meter Tiefe so als Pilotprojekt gemacht. Und dieser hier liegt jetzt in deutlich rauerer See. Der liegt jetzt oben nördlich von Schottland bei den Orkney-Inseln. Ich weiß, ich habe leider nicht rausbekommen, wo genau, weil wenn er natürlich in diesen, die Orkneys sind eine Inselgruppe oberhalb von Schottland, an der Nordspitze. Und wenn der innerhalb dieser Inselgruppe liegt, dann ist es natürlich relativ harmlos, weil das ist ein Gebiet, was auch im Zweiten Weltkrieg als Hafen, als Militärhafen benutzt wurde, weil es durch diese Inseln sehr geschützt ist. Wenn sie das natürlich an einem der Außenränder platziert haben, dann ist das schon ordentlich Seegang, der da unterwegs ist. Ja, genau. Der Plan von Microsoft ist, dass der Container 5 Jahre unter Wasser bleibt. Mal schauen, ob man demnächst auf Azure so die Scottish Sea Rechenzentrumsoption hat.
Und wie kommt da Internet und Strom hin?
Ja, Kabel.
Laser.
Unterseekabel vom Land.
Ich finde es ja auch schön, dass sie mit Azure dann auch schon die Farbe wenigstens getroffen haben.
Okay, interessant. Ja, auf der einen Seite können sie keine Pakete bauen, aber auf der anderen Seite machen sie irgendwas mit Containern. Aber ich meine, ja, alle machen ja was mit Containern.
Ja, ein Entscheidungskriterium dafür, dass sie dann nach Schottland gegangen sind, ist angeblich auch, dass da oben halt das EMEC sitzt, das European Marine Energy Center, und die erzeugen Strom nicht nur aus Wind, sondern auch ein Gezeitenkraftwerk. Sie versuchen damit also auch die Erfahrungen mit ihr für ihren grünen Daumen etwas zu steigern. Spannendes Projekt.
Interessant auf jeden Fall.
Ja.
So, was auch super spannend ist, wenn man Computer benutzt und dann aus Versehen gehackt wird. Ist spannend nicht unbedingt für dich, aber für andere Leute. Für Leute, die dich hacken. Und entsprechend ist es so passiert, dass Git, die Software, ein Problem hatte, wenn du einen Klon von einem Repository von jemandem machst, dem du nicht zu vollends vertraust, dann kann das dazu genutzt werden, um deinen Laptop zu hacken oder irgendwelche anderen Computer, die halt das benutzen.
Also hast du das einmal Git-Klon gemacht und dann warst du schon geowned.
Und bam, gehackt, genau.
Ein Git own.
Git own.
Badumts.
Okay. Und das ist jetzt aber gepatcht. Das ist,
genau, das ist jetzt gepatcht. Das heißt, man muss updaten, leider. Unglücklicherweise.
Update your systems. Ja.
Ist da nicht, hilft da nicht sicher durch Ignoranz oder so? Nee.
Klar, du kannst ein altes Git benutzen.
Wenn du das natürlich heißt, sowieso ein altes Git benutzen, du kannst CSV benutzen.
Ah ja, wenn genau. Du, auf deiner Seite, wenn du sowieso nur private Git-Repositories klonst, die tatsächlich von wenigen genutzt werden oder dein eigen sind, bist du nicht allzu gefährdet. Gefährlich ist halt, wenn man oft irgendwelche Git-Repositories von öffentlichen Repositories zieht, um Software auszuprobieren.
Dreckig.
Furchtbar.
Ja.
Man soll nicht so viel rumklonen, echt.
Ja, einfach direkt in der Cloud editieren. Dafür hat GitLab ja jetzt die Web-IDE. Braucht man nicht mit klonen, kann man direkt auch online machen.
GitLab ist sowieso gut. Alle migrieren ja jetzt auch zu GitLab. Das ist total gut.
Wenn sie alle Angst haben.
Mhm.
Ja.
Kommen wir da jetzt schon hin? Sind wir schon
durchgegangen? Nee, dann würden wir jetzt viel zu viel überspringen.
Aber es braucht doch keiner, was da jetzt noch kommt.
Nicht so schnell. Was man auf jeden Fall immer braucht, sind Services, die nicht als Root laufen sollen, aber trotzdem einen Port unter 1024 starten wollen.
Das ist cool.
Ich weiß nicht, wer hat denn das da reingemacht?
Ich habe das da reingemacht. ich habe das reingemacht. Weil das gut ist. Genau.
Erzähl doch mal, erzähl mir mehr.
Es gibt ja dieses klassische Problem, dass halt irgendwie unter Port 1024 als Nicht-Root-User man nichts binden kann. Und diese Services aber halt alle irgendwie Ports unter 1024 binden wollen. Und jetzt gibt's das irgendwie so als Capability. Das heißt, man kann in sein Proc
kann man FS, irgendwo eine Null reinpipen und dann geht's oder was?
Genau, du kannst da reinpipen, was der tiefste Port ist, der ein nicht privilegierter User binden darf. Und da kannst du jetzt halt einfach reinpipen 0, das heißt alle. Oder du kannst auch reinpipen irgendwie bis, keine Ahnung, bis 100, möchte nur ich irgendwie, möchte irgendwie nur der Root-User Ports binden und
also ich finde auch, dass es weiß nicht, ein Stück weit überholt, würde ich fast sagen.
Dieses, ja, deswegen haben sie es ja geändert.
Ja.
Passt ja.
Genau, also dass du die Möglichkeit hast, du hast davor mit Systemd hast du die Möglichkeit, Capabilities an Services zu verteilen, sehr explizit. Das heißt, sagst, dieser Service bekommt folgende Capability, nämlich CapNet Bind Service und der ermöglicht dir dann auch Service Ports unter 1024 zu öffnen. Und das ist eigentlich, wie man es normalerweise TM davor gemacht hat. Also man will nicht immer für alle Services machen und für alle User und so, sondern nur für ganz bestimmte und dann kann man diese Capability benutzen. Das ist eigentlich eine relativ coole Sache.
Jo. Ja, das ist sowieso eine gute Sache, den Programm ein bisschen weniger. Ich meine, es ist halt, was man ja sonst dann macht, ist irgendwie so halt die ganze App irgendwie mit Root zu starten und dann gibt sie vielleicht Rechte ab oder halt auch nicht und läuft dann halt irgendwie einfach als Root und nur, weil sie irgendein Port binden muss, der irgendwie halt unter 1024 ist und deswegen die ganze Applikation dann halt irgendwie mit vollen Root-Rechten auszuführen, ist halt suboptimal so aus Sicherheitsbedenken und so. Darum will man das schon vermeiden.
Genau.
Was haben wir dann hier jetzt? Freuen wir uns, dass die GDPR aktiv ist, weil die hat dazu geführt, dass irgendjemand rausgefunden hat, dass der spanische Fußballverband seine irgendwas abhört über eine App oder so.
Genau, ist voll gut. Ist halt so, es gibt so eine Fußball-Liga-App und die benutzen halt die Capabilities, die so ein Handy hat, so ein Mikrofon zum Beispiel. Und dann hat es ja so ein GPS und dann kann man ja über GPS wissen, wo die Person gerade ist und dann kann man übers Mikrofon ja beispielsweise herausfinden, läuft in deinem Hintergrund vielleicht gerade ein Fernseher und läuft auf diesem Fernseher, vom Ton kann man ja dann im Prinzip so Shazam für Fußball, kann man halt herausfinden, läuft hier vielleicht Fußball und wenn ja, kann man ja dann übers GPS schauen, da, wo jetzt gerade Fußball läuft, hatten der vielleicht für unser Fußball gezahlt. Und wenn nicht, dann kann man den da dann halt irgendwie vorbeigehen und weiß ich
das
nicht.
Das ist einfach nur übertrieben creepy.
Ja, das ist halt echt so,
das ist next so level George creepy. Orwell einfach.
Ja.
So krass, wenn das jemand der GEMA erzählt, hey. Okay, die kommen vorbei, die alten Leute kommen vorbei, mitten in der Nacht, klopfen bei dir und sagen, Entschuldigung, ich glaube,
sie müssen für Fußball bezahlen.
Nee, für ihre GEMA-Gebühren. Für dieses Fest, was sie da hinten in ihr, auf ihrer Grillparty zu Hause machen. Wenn das echt, und werden die jetzt dafür irgendwie, keine Ahnung, müssen die irgendwie jetzt, oder?
Nee, sie haben es jetzt in ihre Datenschutzerklärung reingeschrieben und damit ist das Ganze, okay sozusagen.
Das glaube ich.
Beziehungsweise sie kriegen jetzt, es benutzt halt jetzt keiner mehr die App und sie kriegen ganz viel Haue, aber, und sind natürlich ein bisschen gelächter, aber, bis dahin hat's gut
funktioniert. Das ist quasi nur aufgefallen, weil die das da reinschreiben mussten.
Genau. Wegen der Datenschutzverordnung, Grundverordnung, mussten sie das jetzt mal öffentlich machen und, oder, halt, naja, nicht wirklich öffentlich, sondern irgendwo reinschreiben und irgendjemand hat's rausgefunden.
Tja, irgendjemand liest diese Datenschutzvereinbarung.
Der eine, der diese Datenschutzvereinbarung gelesen hat, hat sich gewundert.
Also, es steht hier auch, im Artikel steht so irgendwie, dass es irgendwie Rechtsexperten dann aufgefallen ist, und sonst hat das wohl auch keiner gelesen.
Also ich muss sagen, die Datenschutzerklärung, ich lese die gerne jetzt. Ja. Weil da steht drin, diese Daten, wir benutzen folgende Daten von dir und wir benutzen die Daten für folgende Sachen. Und das ist interessant. Weil da steht dann drin, wir benutzen das für Werbung und wir verkaufen das an alle unser komplettes Partnernetzwerk. Und dann sage ich, okay, dann nicht.
Nicht.
Speziell, wenn du auf Webseiten gehst, das komme ich direkt zu meinem Punkt, ist es eigentlich ziemlich cool, dass du auf die Webseiten gehen kannst und dann kannst du sagen, I do not accept und dann kommst du trotzdem auf die Webseite. Das ist quasi das nächste Level vom Internet. Das ist so cool. Und das freut mich schon ein bisschen. Weil wenn du nur auf die Webseite gehst, um dir was anzuschauen, dann musst du die Möglichkeit haben zu sagen, nee, ich möchte nicht von eurer Werbung getrackt werden. Und das finde ich sehr gut. Danke, GDPR. Ich werde dein Jahr, dein Geburtstag feiern. Das war das 20. irgendwas. 25. Mai, bester Tag
ever. Ja, aber das war ja schon 2 Jahre.
Ja, ja, und deswegen kann er es ja trotzdem jedes Jahr jetzt feiern. Also.
Ach, ja.
Aber ich kann ja auch jetzt mal anfangen. Wenn ich es verpasst habe, versäumt habe quasi die 2 Jahre, kann ich es ja jetzt nachholen. Oder waren das nicht genau 2 Jahre, sondern ungefähr 2 Jahre? Dann haben wir 2 Geburtstage, was auch okay ist.
Ich glaube, das waren 2 Jahre.
Könnte ich mir schon noch vorstellen, dass sie irgendwie reingeschrieben haben, so 2 Jahre, nachdem wir das hier jetzt beschlossen haben, müsste das dann spätestens umgesetzt haben.
Ja. Also dann, ich finde es super, genau, auf jeden 2 Jahre. Fall. Ich finde das richtig, richtig cool. Ich finde das eine coole Sache. Freue ich mich jedes Mal, wenn ich auf so eine Webseite komme und die sagen, so, Entschuldigung, du kannst hier einfach Accept drücken, aber du kannst auch Reject drücken.
Ja, und dann springt dein innerer Freund-Button an und sagt, ja, nein, will ich nicht.
Accept, ja, nein, genau, nein. Genau das. Ich finde es sehr, I do not accept. Hier zum Beispiel, wenn du auf /.org gehst, kannst du drücken, I do not accept. Und dann kommst du auf die Seite. Das ist einfach super nice. Ist zwar kein schöner grüner Button, sondern ein hässlicher weißer Button. Tja. Aber das ist mir wert.
Und der wird auch gelb. Der wird ja nicht grün, wenn du drüber gehst, ne?
Ja.
Das stimmt. Und den Leuten unverkenntlich klar zu machen, das ist nicht ganz cool, was du da tust.
Das ist nicht cool für uns.
Ja.
Wir verlieren dadurch 1 Million Internet-Dollars. Jede Sekunde.
Ja. Und wo du gerade von /.org gesprochen hast, was steht da? Laptops with 128 GB of RAM are here. Wo wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten, dass es ja endlich die großen Speichermodule gibt.
Awesome.
Es gibt ja auch Leute, die akzeptieren dieses System D nicht.
Hä? Das ist die nächste. Du meinst News. Da, wo man so sagen kann, dieser Service benötigt diese Capabilities, um ihn zu starten?
Genau.
Hasser werden immer irgendwas hassen können.
Ja, hey, das kommt halt. Und so gibt's auch ein paar Leute, die Debian gerne ohne Systemd hätten und haben jetzt da quasi ein neues Debian Devuyan.
Es wird Devuyan ausgesprochen, habe ich vorher gerade gelesen.
Ich nenne es Devuyan.
Devuyan.
Devuyan. Und ich glaube, das ist auch
Devuyan. Ja, Devuyan.
One.
Devuyan. Debian Devuyan.
genau. Und ich glaube, das ist auch der...
Das ist die ganze größte News, okay.
Der größte Takeaway von dem Ding, dass es Dev One ausgesprochen wird.
Krass.
Und ja, es gibt ein Debian ohne SystemD, also wenn ihr irgendwie...
Ja,
so
aber leider nicht ohne LibSystemD. Naja, man kann nicht mal alles haben, würde ich sagen.
Tja.
Genau, ups. Also es ist quasi die Version 2.0 und das ist jetzt wie Debian Stretch.
Mhm. ASCII. Projektname ASCII.
Genau.
Das ist auch ungefähr so, wie sich das dann anfühlt, auf diesem System zu arbeiten. So, du könntest schon UTF-8 jetzt, haben. Wir haben für dich ASCII.
Du hast es doch gar nicht ausprobiert. Du kannst doch überhaupt gar nicht drüber lästern hier.
Klar kann ich das. Ich habe alte Computer benutzt, die auch dieses Sys5 init haben. Das war alles scheiße immer. Leute, die quasi, also wenn du schon mal ein Init-Skript selber geschrieben hast, dann weißt du, ist scheiße, ja. Und dann überlegt man nur diese Kommentare oben, dieser Kommentarheader, der aber eine Bedeutung hat. What the fuck?
Ja, ist nicht okay.
Bedeutung in Kommentare packen ist einfach nicht der richtige Ansatz, um irgendwelche Probleme zu lösen. Nee, aber kann man schon immer alles so machen, ja. Es gibt quasi immer alte Leute, die ihren alten Sachen hinterherhalten. Und das geht.
Die haben bestimmt auch noch ifconfig und netstat und so. Diese alten Leute da. Alte Leute OS. Jetzt kriegen wir bestimmt Hasskommentare.
Natürlich kriegen wir die. Aber ich nehme das alles auf mich.
Okay.
Das ist in Ordnung.
Also schreibt
die haben damit nichts zu tun.
Direkt an den Makefu.
Genau.
Auf Twitter oder so. Das sieht das eh nie.
Ja, richtig. Also ihr könnt es mir überall schreiben, wo ich es nicht sehe.
Auf Mastodon.
Genau. Könnt ihr da rein mastodieren. Nein, haben wir natürlich schon geklärt. Aber, also diese Leute, also
jetzt,
ich finde,
Leute, die brauchen das oder die wollen das und sie haben es gemacht und es ist total gut.
Ja,
ja, also und wenn ihr das auch braucht und wollt, dann ladet euch das runter. Wenn nicht, wenn ihr mit SystemD glücklich seid, dann benutzt halt eine Distribution, die SystemD drin hat, wie 99% der Linux-Distributionen da draußen.
Okay. Also es gibt ja quasi so Distributionen, die haben eine Idee, wo sie hinwollen. Zum Beispiel Void Linux, ja. Die haben gesagt, okay, wir haben ganz klares Ziel, wo wir hinwollen. Und dann gibt es halt Distributionen, die sagen, ah, oh, wir mögen kein SystemD. Okay, dann machen wir das nicht.
Ist doch auch
eine Idee. Aber auch keinen Weg bereitzustellen oder sich zu überlegen, was man denn stattdessen besser machen kann, ist so, Okay. Das ist einfach nur echt.
Tja. Sys5 Init war halt perfekt.
Ja.
Genau, das hat 20 Jahre lang funktioniert. Warum
klar.
Was anderes machen?
Was braucht man mehr als 3-5 Targets?
Ja.
Brauchen wir nicht. Ja.
Genau.
Außer Network Target, Network Online Target,
nee, brauchen wir nicht.
Target.
Nein.
Ein Rescue Target. Nee, boah, das ist gar nicht so drin. Nee, das Coole ist ja, wenn man einsieht, dass diese Init-Level quasi die ersten Targets waren, nur dass man es nicht benutzen konnte. Und jetzt kann man so viele Targets haben, wie man möchte.
Aber du willst nicht mehr als 3 oder 4 haben. Brauchst du nicht.
Nee, 1. 1. Du bootest in dieses eine Target rein, wo der Computer funktioniert.
System is running.
System
ja.
is running Target, genau.
Hat es ja schon verschiedene Run-Level. Du musstest ja nicht
ja, klar.
alles.
Wer benutzt denn bitte ein anderes Run-Level außer...
4.
Weiß nicht.
5.
Ich habe gedacht, 5 war es immer, oder? 5 für GUI und 3 für nicht GUI. Ja.
0 für Stromsparen.
Ich glaube für...
Init 6.
Init 6. Schon wieder alles vergessen. Warum heißt denn Sys5 Init? Was ist das für ein Quatsch, bitte?
Naja, off by one.
Okay. Also ich würde sagen, die One-Leute haben gesagt, sie heißen anders oder so. Heißt nämlich Dev One, sie sind nämlich cool.
Genau.
Wie Neo. So, okay, was haben wir noch? Ah.
Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, dass mal Heritage benutzt wurde, um DNA-Mörder zu überführen.
Ja, jetzt wurde es benutzt, um alle deine Daten zu verlieren.
Genau.
Nice.
Es läuft
Sign
bei dir.
Me up.
Ja, also das ist halt schon wieder so ein Ding. Ja. Du hast so große Firmen, die sammeln halt personenbezogene Daten und dann hast du große Firmen, die sammeln quasi deine DNA und dann verlieren die. Und Ja, also die Daten zusammen nur um des Sammelns wegen. Ja, also ich weiß nicht, hat das jemand mal von euch benutzt? So ein Service, wo man dann sehen kann, ob du irgendwie AIDS-Cancer bekommst in deinem Alter oder so?
Nein.
Auch nicht? Ich glaube, es ist auch besser. Das ist eins von den Sachen, die kann man, denke ich, aussetzen. Außer du willst dich natürlich einfrieren lassen. Dann
DNA kann man aussetzen, geht wieder weg.
Ja. Ja, also DNA-Analyse und dann schlechtes Gewissen haben, dass du irgendwie ein Drittel, weiß ich nicht, afrikanisch bist oder so. Also, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich kann mit dem Service nichts anfangen und deswegen ist es quasi umso schlimmer oder umso lustiger, wenn solche Services dann auch gehackt werden. So sehe ich das. Das ist quasi meine persönliche Meinung. Natürlich nicht schön für die Leute, die jetzt alle ihre Daten verloren haben und alle ihre DNA-Daten. Aber man kann nicht immer alles haben. Aber Familienbäume.
Big Data.
Mhm. Big Data, ihr zwei anderen Leuten.
Genau. Ja.
Israeli schon, Media.
Schon unpraktisch.
Ja. War das eine israelische Firma? Interessant.
Spielt das eine Rolle?
Je nachdem. Wenn die deinen Familienbaum
Ja, aber sie haben ihn jetzt verloren, also es ist...
Ja, die haben immer noch, das ist ja das Coole an...
ja, gut, stimmt, ne? Aber es ist mir halt irgendwie ein bisschen egal, ob es eine deutsche Firma war, die meine DNA-Daten verliert oder eine israelische.
Aber das Gute wäre jetzt, mit GDPR hast du doch dann da jetzt die Möglichkeit, ich weiß nicht, dass es nicht gut ist für die Firma dann, wenn die deine Daten mal wieder verliert. Gibt's da nicht auch jetzt irgendwelche Sachen... Oder wenn sich dadurch dann rausstellt, dass sie zu viel Daten gesammelt haben oder so.
Ja, dann schon vielleicht, aber sonst?
Naja, kommt auch noch.
Weiß ich nicht.
Machen wir weiter. Was sind Themen?
Zu den Themen. Fangen wir mal wieder mit Politik an bei den Themen. Und zwar das schon öfter erwähnte Problem der Linksteuer und der damit verbundenen Censorship-Maschinen, die sie über die EU versuchen einzuführen. Die Censorship-Maschinen ist es deswegen, nochmal kurz zusammengefasst, weil neben der Linksteuer wollen sie halt auch Upload-Filter einführen und diese Upload-Filter würden das Internet so verändern, weil Algorithmen eben nicht entscheiden können, ob es sich um eine künstlerische Abwandlung oder eine Raubkopie handelt. Dass wir alle sehr viel von unseren Memes und den allen lustigen Dingen, die wir so mögen, vermissen würden. Und jetzt gibt es einen Termin, wann abgestimmt werden soll. Das ist der 20. oder 21. Juni. Es steht also vor der Tür. Das heißt, es ist der Last-Minute-Call, dass man nochmal aktiv wird und nochmal schaut, wen man denn noch anrufen kann, um Druck auszuüben. Und das Wichtige dabei ist, dass man wirklich das Telefon in die Hand nimmt und 5 Minuten telefoniert. Man braucht nicht viel sagen. Es gibt Handreichung dafür, was man sagen kann. Es reicht aber im Prinzip auch einfach anzurufen und zu sagen, hey, das ist nicht cool, wir wollen keine Upload-Filter. So wie ihr das geplant habt, geht das nach hinten los. Lasst das sein. Lasst die Finger von unserem Internet. Okay. Macht mit, helft uns.
Helft eurem Internet. Weil das Internet kann nicht sein ohne euch. Und ihr seid das Internet. Deswegen müsst ihr es beschützen.
Oder ihr habt...
Außer ihr findet das Internet doof, dann müsst ihr natürlich nichts machen.
Oder ihr trefft gerade irgendjemanden aus dem EU-Parlament, dann könnt ihr natürlich mit dem auch mal
ja, aber persönlich nicht den reden. Bauen, der ist eh weit raus. Das hilft nichts.
Ja. Okidoki. Dann... Ja.
Muss man dazu noch irgendwas... Wir hatten das, glaube ich, schon mal angesprochen, oder?
Ja, wir haben das schon öfter erzählt, genau.
Ich glaube, es ist immer wichtig. Man muss das einfach öfter mal sagen.
Letztes Mal auch drüber geredet, also es kommt, die Einschläge kommen näher, also...
Hört jetzt auf, so faul zu sein und tut was. Oder?
Okay, ja. Ja, genau, Tubat. War auch das Motto vom Kongress. Tubat. Ganz wichtig.
Dann kommen wir wieder zu Microsoft.
Apropos zurück. Was tun. Ja.
Microsoft hat auch was getan. Ja,
ja, genau. Schön. Die haben zu viel Geld, die versenken nicht nur Container, die kaufen auch Zeug.
Die versenken ja auch
das
GitHub.
Das passt ja. Sie versenken Container und brauchten dann einen Oktopus. Eine Octocat.
Oh Gott.
Oh Mann. Ja, sie haben GitHub gekauft. Für, weiß ich nicht, wie viel Millionen, Milliarden. Also ist ja nur in Aktien, wird ja nur in Aktien gezahlt. 7 Milliarden in Aktien und wahrscheinlich darf das auch nicht alles gleich verkauft werden, aber sei es drum, ist eine Menge Geld und ja, wurde nicht von allen so positiv aufgenommen, also schon von vielen, ja, die haben gesagt, ja gut, ich meine, Microsoft ist nicht mehr dieselbe Firma, die sie vor 10 Jahren war, seitdem Steve Ballmer da nicht mehr am Rad dreht, ist es erstens nicht mehr so lustig, ja. Und zweitens haben sie mittlerweile Linux ja total lieb. Ist vielleicht ein logischer Schritt. Auf der anderen Seite finden es trotzdem viele Open-Source-Entwickler und Projekte und GitHub hat die halt alle angezogen. Es war ja quasi die Standardplattform, wenn man irgendein Open-Source-Projekt gestartet hat, dass man es halt auf GitHub geschmissen hat. Weil war schön einfach, man konnte zusammen entwickeln und wir sind ja mit der Binärgewitterseite genau auch deswegen mit auf GitHub und jetzt hat Microsoft das gekauft und da hat man schon noch Ressentiments gegen Microsoft und ja, hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass ziemlich viele Leute jetzt auf GitLab gewechselt sind.
Mhm. Für 7,5 Instagram ist verkauft worden.
Krass. Das ist schon krass. Das finde ich abgefahren, ja. Diese Diskussion darum, ob das jetzt gut oder schlecht war, war natürlich sehr ambivalent. Auf der einen Seite hat man im Hinterkopf, was Microsoft war und wie sehr man gegen Microsoft gewettert hat. Man darf es auch immer noch tun. Microsoft ist nicht so harmlos, nur weil Steve Ballmer nicht mehr da ist. Sie sind in ganz vielen Bereichen immer noch mit ihrer Lizenzpolitik und mit dem, was sie sich an Habitus angewöhnt haben und an Geschäftsstrategien, immer noch gefährlich tatsächlich, auch für die demokratischen Prozesse in unserem Land und die dessen, was so die Unabhängigkeit der einzelnen Kommunen, Organe insgesamt angeht, das darf man nicht übersehen. Sie haben sich mit Windows und Office sehr tief ins Rückgrat reingefressen und machen jetzt halt nicht Halt davor, das weiter auszubauen. Deswegen diese Verharmlosung von Microsoft ist nicht ganz angebracht. Sicherlich kann man sagen, das ist nicht nur Microsoft, das sind die anderen auch. Ja, stimmt. Dann muss man die anderen aber genauso kritisch anschauen und nicht deswegen Microsoft weniger kritisch.
Das denke ich auch, ja. Also.
Genau, aus dem gleichen Grund gucken wir auch drauf, was Google so treibt. Also genau.
Oder
was
Facebook.
Sie mit Android machen oder Facebook. Genau, also das eine schließt das andere nicht aus, ja.
Ja. Das andere ist, das immer wieder vorgebracht wurde, Microsoft war immer noch wäre immer noch die beste Option der verfügbaren großen Player gewesen, die GitHub zu kaufen. Auch da wehre ich mich nicht gegen, finde ich, aber ich finde es grundsätzlich schade, dass GitHub jetzt halt verkauft werden musste. Es gab vor, weiß ich nicht, wann kam das auf mit ihrem ersten großen Geld einsammeln? Da gab es irgendwie so einen Tweet, der gesagt hat, hoffentlich schaffen sie es dann innerhalb der nächsten 5 Jahre rauszufinden, wie sie ohne großen Buyout weitermachen können. Und sie haben es halt leider nicht geschafft. Das finde ich auch traurig, weil das Geschäftsmodell, was man so wahrgenommen hat, schien langsam ans Laufen zu kommen, dass es Paid Accounts gab, dass sie On-Premise-Lösungen verkauft haben. Ja, jetzt mussten sie halt verkauft werden und das finde ich so diese Fehlannahme daran, warum muss eine Firma unbedingt dann groß verkauft werden und kann nicht auch als eigenständige Firma, GitHub als eigenständige Größe im Netz war mir recht sympathisch.
Das stimmt. Ja, obwohl aber auch die letzten Wege in Richtung, ja, du hast diesen Market Store und nur dann funktionieren deine Sachen richtig, fand ich jetzt auch nicht so richtig cool.
Ja, aber irgendwas müssen sie halt Geld machen, sonst du kannst halt nicht als kleine Firma den Service ewig und alle Zeit kostenlos anbieten und wenn halt nicht genug Geld reinkommt über die ganzen Sachen, dann dann muss man sich halt was überlegen. Entweder muss man halt die freien Projekte dann rausschmeißen und muss sagen, nee, Schiff geht unter sozusagen, wenn das so weitergeht, oder man findet halt einen chillenden Ritter, der das Zeug übernimmt, der sein Geld halt mit anderen Sachen verdient und dem halt so ein paar Millionen oder Milliarden an der Stelle dann halt nicht wehtun, weil ist ja Portokasse.
Ja, Microsoft hat ja jetzt erstmal postuliert, dass GitHub eigenständig bleiben soll.
Ja, Facebook hatte auch, als sie WhatsApp gekauft haben, gesagt, es bleibt alles so, wie es ist, ne? Also ich meine, das ja. kann dann nach ein, zwei Jahren immer alles ganz anders aussehen.
Das genau, und das ist ja auch der Grund, warum viele im Netz so zusammengezuckt sind, als sie gehört haben, Microsoft kauft. Weil man erinnert sich daran, wie rapide Skype schlechter geworden ist. Diese unglückliche Namenswahl, dass sie dann Link noch in Skype Business umbenannt haben, was zwei verschiedene Software-Stacks mit dem gleichen Namen jetzt sind und die Leute gnadenlos verwirrt. Microsoft hat nicht einen allzu guten Track Record, was so Aufkäufe populärer Software angeht und die dann weiter zu
Da gab es so ein lustiges Bild irgendwie, wo so der Tod mit seiner Sense durchgegangen ist und dieses eine Projekt niedergemetzelt hat. Haben sie nicht, die haben doch auch diese
Ah, das war dieses GIF von System D, oder?
Diese To-Do-Software haben sie doch auch gekauft, hier diese Wunderlist. Ne?
Also, ja, und die wird nicht mehr weiterentwickelt. Die funktioniert einfach so, wie sie war, aber die steht Stillstand. Gnadenlos.
Ja, sie machen jetzt irgendwas Neues, aber trotzdem, also es gibt, ich muss mal gucken, also vielleicht finde ich, das gibt so ein Bild, wo der Tod, der eine Tür aufmacht, alles niedermetzelt und die nächste auf und, ja, steht jetzt vor der GitHub-Tür sozusagen.
Echt, Wunderlist ist von Microsoft gekauft worden? Also ich weiß nur, dass das stillsteht, dieses Projekt.
Ja, ja, nee, ist von Microsoft gekauft worden.
Es joint Microsoft, stimmt, ja, krass, okay.
Und die machen jetzt, also Microsoft macht da schon irgendein neues Produkt draus, aber hat jetzt auch irgendwie 5 Jahre gedauert und ja, gucken wir mal, ob das irgendwann nochmal ins Fliegen kommt. Ja, gut. Hat noch einer was dazu zu sagen oder ist das irgendwie?
Ja. Ist halt so, ich find's nicht so dramatisch, weil GitHub irgendwie auch die letzten, ja sicher das letzte Jahr auch so ein bisschen Mühe hatte, irgendwie, ja, die Firma im Griff zu haben, irgendwie Features zu delivern und so.
Es war fertig.
Es war fertig.
Ich sehe es ja. auch als abgeschlossen, es war gut.
Ja, es also, ja. Ich glaube, da wäre halt, GitHub hätte halt schon noch Potenzial und was jetzt vielleicht mit Microsoft ausschöpfen können. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, weil Microsoft halt auch GitHub tatsächlich benutzt und benötigt.
Benötigt, das also, würde ich jetzt mal nicht unterschreiben. Benutzt, ja, benötigt.
Ja, aber sie benutzen das schon recht stark. Sie haben schon sehr viel Dinge, die sie jetzt auch halt irgendwie auf GitHub haben und so, dass sie das irgendwie ja wirklich weiterentwickeln und nicht irgendwie kaputt machen, weil sie es halt selber auch brauchen. Aber
ja, und vielleicht war benötigt eigentlich doch die richtige Wortwahl, weil ich meine mich zu erinnern, als sie, wie hieß das, Codehouse zugemacht haben und viel, das war ja ihre eigene Code-Sharing-Plattform und viele ihrer Projekte dann eben nach GitHub migriert haben, haben sie ganz massiv Publicity damit bekommen und eben auch Contributions und sind in der Entwicklerszene viel mehr angekommen, als sie es vorher mit ihrer eigenen Plattform da waren. Weil vorher war diese Microsoft-Plattform war halt so ein Tummelpool für die reine .NET-Geschichte und es gab für die reine .NET-Szene und es gab keinen Austausch. Und dadurch, dass sie den zugemacht haben und diese ganzen Leute auf GitHub gewechselt sind, gibt's viel mehr Austausch. Also das hat ihnen schon viel gebracht. Wie hieß das denn? Hieß das Codehouse?
Ich glaube nicht. Sagt mir auch nichts. Aber ich weiß gerade auch nicht mehr, wie es hieß, aber ich weiß, was du meinst.
Naja, ich meine, jeder hat ja so, Google hat ja auch Google Code, jeder hat mal ja damit rumgespielt, aber im Endeffekt sind so GitHub und GitLab so übrig geblieben. GitLab hat jetzt auch angekündigt, dass du diese GitLab Enterprise oder GitLab Ultimate Gold-Version, die du halt, wie heißt das so schön, on-premise, also selber installieren kannst sozusagen, die sind jetzt für Open-Source-Projekte und wenn du eine Bildungseinrichtung bist, wohl umsonst zu haben. Hast dann natürlich nicht den Support, aber du hast diese ganzen Features, die du vorher hättest bezahlen müssen, zu besserer LDAP-Integration und viele verschiedene Sachen, die sie halt dir in der Community Edition nicht zur Verfügung stellen, die gibt es jetzt zumindest für Open Source Projekte und für Bildungseinrichtungen dann umsonst. Also GitLab springt da schon so ein bisschen rein und zieht jetzt gerade viel Aufmerksamkeit, insbesondere von denen, die halt unzufrieden sind mit dieser Übernahme von GitHub auf sich. Ja.
Passend dazu gibt's auch schon den ersten Request von Microsoft an Git, also nicht an GitHub, sondern an Git selber. Nämlich schlägt da jemand vor, Telemetrie in das Git-Command einzufügen, um herauszufinden, welche Sachen lange dauern und welche nicht. Und das ist schon echt krass. Also man weiß noch nicht genau, ob es jetzt ein Troll ist oder ob der das lange ernst meint. Das ist schon echt ein bisschen gruselig.
Was wollen Sie denn da messen? Also
welche Kommandos und welche Teile von Kommandos besonders lange dauern?
Ach so, das heißt eine Nutzungsstatistik für mein Git-Command, was an GitHub gesendet wird. Also wie hieß diese Git-Alternative, die es aufgrund, weil es GitHub gab, nie geschafft hat?
Codeplex von Microsoft.
Codeplex hieß das, was ich eben gesucht hatte. Codehouse nicht, sondern Codeplex, genau. Sondern Hack. HUG. Das Kommando, nee, das.
MG.
HG. HG, das Kommando.
Ja,
wie Mercurial.
Mercurial,
genau.
Mercurial.
Deswegen sage ich ja Bitbucket. Also das war.
Ja, Bitbucket kann Git und Mercurial, ja.
Ja, genau, und früher konnten sie nur das andere. Und jetzt haben sie Git dann irgendwann noch mit aufgenommen, ja.
Bitbucket ist Atlassian und kommerziell.
Wunderschön. Ja. Ja. Ach so, ja.
Da bin ich wiederum auch froh, dass es GitLab gibt als Alternative, so dass die Alternative zu GitHub nicht automatisch ein Atlassian-Produkt war. Weil so sehr wie letzte Sendung war es, glaube ich, darüber gesprochen haben, dass sie sehr, sehr gute Tools machen. Eben aufgrund dieser Microsoft-Erfahrung bin ich sehr skeptisch, wenn zu viele Tools von einer Firma kommen. Und Atlassian schickt sich echt an, so eine Microsoft-Alternative zu werden.
Da gibt's auch schon wieder Witze, ne? Naja.
Ja. Welche? Witze sind immer gut, lass uns lachen.
Nee, nicht so Witze, wo man lachen kann, sondern zu diesem Atlassian-Moloch, dass manche Teams halt damit dann auch nicht klarkommen.
Ach so, ja.
Leute kommen mit Software nicht klar, das ist willkommen in der Zukunft.
Gut, kommen wir aber zum Lesefuder, damit ihr mit der Software oder anderen Sachen klarkommt.
Ja, solange die Software mit euch klarkommt, ist glaube ich in Ordnung. muss man jetzt nicht immer so einseitig sehen.
Genau, ja, Lesefuder. Deployment Checklisten. So ein kleiner Artikel und so, es geht so darum, wie sie Dinge deployen und wie sie es geschafft haben, halt sehr viel.
Wer genau?
Oh, Firma.
Check.
Frag mich nicht, was das für eine Firma ist. Frag mich auch nicht, was die für ein Produkt machen. Und was halt so ein bisschen die Idee ist, die Deployments gehen ja immer mal wieder schief, obwohl man irgendwie das Gefühl hat, ja, man macht ja eigentlich alles, was man kann. Und was sie eingeführt haben, sind einfach so kleine Checklisten. So einfach so eine kleine Checkliste, wo du halt drüber gehst, bevor du deployst. Wo du halt irgendwie so ein paar Dinge ausprobieren musst. Dann deployst du, wenn was schief geht, dann findest du halt heraus, warum. Und falls das verhindert werden hätte können, dann kommt das halt auf die Checkliste. Und damit sind sie von irgendwie 75% Success Rate bei den
Deployments. 75% hatten die nur?
Auf 99,9. Krass. Nee, das ist normal. Also
75%? Das ist auf dein Live-System deployen mit 75% Wahrscheinlichkeit, das ist schon echt, sollte man dann nicht unter der Woche, nicht jemals machen.
Ja, das halt nur, weil, also normalerweise sind das ja so Systeme, wo dann nicht, dann ist halt nix offline, deswegen ist halt nur so ein bisschen beeinträchtigt.
Nein, diese Zahl stimmt tatsächlich und da gibt's ja auch wissenschaftliche Untersuchungen zu, die das anführen, warum man Continuous Deployment machen sollte. Continuous Deliver, Continuous Deployment. Weil man durch diese Methodik, dadurch, dass man diese Pipeline aufbaut und sich dann jeden Tag ständig damit auseinandersetzen muss, wir deployen gerade, das muss live gehen. Dadurch kriegt man tatsächlich eine viel höhere Qualität in die Software, als wenn man so diese 3-Monats-Releases macht und alle 3 Monate mal ein Deployment macht und dann fallen da wieder Abhängigkeiten um und dann geht das Deployment wieder schief. Es ist interessanterweise mittlerweile sogar wissenschaftlich bewiesen, es gibt Studien dazu, dass Continuous Delivery und Continuous Deployment die Softwarequalität, das, was die Teams fabrizieren, deutlich steigert.
Ja. Also wenn man nicht alles immer nur hinlügt und das funktioniert auf meinem Computer, kann ich mir das schon vorstellen. Wenn es quasi jedes Mal auf immer funktionieren muss.
Klar. Und wenn man dazu gezwungen ist, weil es eben ständig passiert. Ja. Genau, und das ist umso erstaunlicher, dass immer noch so viele Leute sich gegen diese Methodiken wehren oder glauben, dass sie es in ihrem Unternehmen nicht umsetzen können und was da für Ausreden gefunden werden. Ist schon interessant. Viele Leute scheuen wirklich die Konfrontation mit dem Feedback-Zyklen, die dadurch natürlich etabliert werden.
Alte Leute.
Interessanterweise nicht alles alte Leute. Ich bin
aber sehr schon oft
erstaunt darüber, wie konservativ diese Technologiebranche ist. Also die eine Seite ist hoch innovativ und sehr stark vorneweg. Viele schießen da auch gerne mal übers Ziel hinaus. Und die andere Seite, und das sind mehr als 50%, also wir reden hier leider nicht von zwei gleich starken Seiten, die sind sehr, sehr konservativ und sehr gemächlich. Und bin mal gespannt, ob das noch dazu führt, dass tatsächlich auch ein Teil der Branche massiv überrollt wird von dem, was da an Änderungen, an Umwälzungen kommt. Ich habe das Gefühl, dass es geht überall zurzeit immer schneller, aber dass da in den nächsten 15 Jahren auch in dieser Sparte Softwareentwicklung, Software Deployment, Software Betrieb, Infrastruktur sich so viel ändern wird, dass sich viele Leute umgucken müssen.
Ja. Vielleicht machen das auch einfach Computer.
Das wäre ja auch schon eine massive Änderung, wo sich sehr viele Leute mit
auseinandersetzen müssen. Da müssen sich viele Leute dann mit auseinandersetzen, dass sie nicht mehr gebraucht werden.
Ja.
Und das wäre vielleicht nicht so eine schlechte Sache. Also, wenn man da noch einen Backup-Plan hat, quasi. Also einen Plan hat, wie es weitergeht. Aber das ist ja dieses Ding, dieses Automatisierungsding ist ja eh, ja, Politik ist da ja auch nicht so schnell, wenn schon die Techniker da nicht so schnell sind, soll das dann in der Politik funktionieren.
Die müssen schneller sein, deswegen haben wir sie gewählt.
Klar. Das ist optimistisch.
Die haben den Auftrag dafür.
Na gut, wenn die den Auftrag haben, dann müssen die ihn wohl erfüllen, oder? Ich meine, das wäre ja nicht fair sonst, wenn die sich um andere Sachen kümmern würden, wie zum Beispiel, dass sie fette Cash-Moneys haben und sich einen Porsche kaufen können, irgendwie jeden Monat. Das wäre nicht fair, deswegen machen die es nicht. Weitermachen.
Weiter im Text. Aber
hier, Kommentar Zuckerberg.
Ja.
The Zuck.
Musk,
Zuckerberg. Der Herr Zuckerberg. Und was hat er gesagt? Schaden
der Gesellschaft.
Wer sagt es?
Ich sag das.
Irgendein Typ
der Herr Internet. Zuckerberg selbst hat, wie wir alle mitbekommen haben, ja Holland, so einen unverschämten Auftritt vor dem EU-Parlament gehabt. Und das letztendlich zum Anlass und viele andere Dinge aus dieser Technologie-Boss-Szene auch, hat ein Kommentator auf Heise genommen, einen Artikel dazu zu schreiben, gut, dass diese Technologie...
Ingo, der Markus redet gerade.
Ah, okay. Warum hört der Ingo mich nicht?
Ja, der Ingo hat doch immer dieses Audio-Ding. Das ist ja nicht so, als hätten wir jetzt schon 200 binärgewitter Talksendungen oder so gehabt. Das ist immer noch ein ungelöstes Problem.
Also ich höre nicht mehr, gut.
Ich habe den Ingo auch nicht mehr in meinen
Studio-Link-Calls
hier.
Ruft euch doch nochmal gegenseitig an.
Was ist denn da los?
Lass dich nochmal anrufen, Ingo.
Ja, okay, dann suche ich mir Ingos Link Und dann rufe ich Ingo an. Sag mal Ingo, dass ich ihn anrufe. Das geht schief. Das war nicht das, was ich in die Zwischenablage gelegt hatte. Copy.
Es wäre ja auch zu einfach, wenn dieses Face. Audio funktionieren Zack. Würde.
Nee, okay. Es ist viel zu lustig, ja.
Sehr schön.
Es gehört dazu.
Hat es jetzt funktioniert?
Ich höre noch nichts. Ich dachte, es hätte funktioniert. Ingo, aber
sag was.
Aha, der Ingo hat mich gefoppt. Jetzt, wisst ihr, wie er mich gefoppt hat? Der hat meine ID in den Chat gepastet.
Das ist natürlich.
Ich mich gerade selber angerufen.
Frontal fies von ihm. Ingo,
so.
Du darfst nicht von Markus seine eigene ID in Chat posten, damit er sich selber anruft.
Das funktioniert nicht.
Doch, ich habe mich selber gehört. Dann. Ich habe mich nur gewundert. Das, aber ich habe es ja gut überspielt und Ingo dann final noch angerufen. Ja. So.
Hat es,
wollen wir jetzt noch
hört ihr euch wieder?
Ja, wir hören ich höre den Ingo wieder.
Wunderbar.
wir waren bei dem Kommentar über die bösen Technologiebosse, richtig?
Ja, so. Genau.
Die machen unser Audio
und zwar
kaputt.
Hat der Martin Holland auf heise.de da einen interessanten Kommentar zugeschrieben, dass die Selbstgerechtigkeit, mit der diese Technologiebosse ihre Macht, die sie durch ihren Reichtum, den sie erlangt haben, nutzen, extrem gefährlich ist für die freie Gesellschaft, wie wir sie kennen oder zumindest mal, wie wir sie anstreben. Wie weit wir davon weg sind oder nicht, oder ist eine andere Diskussion. Die Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, aber es ist die beste, die wir bis jetzt ausprobiert haben. Oder so ähnlich war doch das Zitat von, wer hat es gesagt? Lincoln? Der Kommentar sagt ganz eindeutig, dass die Art und Weise, wie die Technologienfirmen auftreten, unsere Demokratie torpedieren. Und dann muss man, und deswegen müssen wir da aktiv werden. Das ist seine Aussage.
Das
fand ich einen sehr lesenswerten Kommentar, um einfach auch mal bei der ganzen Technologiegläubigkeit und dem ganzen Hype darum, was da alles möglich ist und was die alles Tolles bauen, tolle Smartphones, tolle Internettechnologien und so, dass man ihnen trotzdem nicht überlassen kann, dass sie etwas bauen, was für die gesamte Gesellschaft gut ist und dass sie wirklich an alle denken. Es sind kapitalistische Unternehmen am Ende.
Also ich denke auch, das ist ja, zumal wenn man sich den Zeitstrahl anschaut, das ist alles gar nicht so lange her, wo das begonnen hat. Und deswegen denke ich, haben wir jetzt auch noch gute Möglichkeiten, das auch in die richtige Richtung zu lenken. Zum Beispiel diese Firmen, die quasi mit Daten ihr Geld machen, ist ja zum Beispiel in Europa mit dem GDPR schon ein guter Schritt gegangen eigentlich. Und
wie gut der Schritt ist, wird sich halt unglücklicherweise erst zeigen. Erste von diesen
Apartheid von nichts zu machen quasi.
Ja. Die erste von diesen Technologieboxen, die gesagt haben, Europa hat sich selber ins Abseits gestellt jetzt. Und das muss jetzt ausgespielt werden.
Ja. Also in Europa gibt es halt viele Leute, die trotzdem auch Geld haben und Firmen wollen meistens Geld von Leuten. Und deswegen kann man das, glaube ich, nicht so pauschal sagen, dass Europa jetzt quasi nichts kaufen kann, woanders her ist. Einfach.
Also zur Not kann man es immer noch so machen wie China. Also ich meine, die machen auch ihren ganzen Scheiß alleine. Das scheint ja auch zu funktionieren.
Ja, also da ist es dann halt immer so, ja, da gibt's was Lustiges irgendwo anders, lass einfach das gleiche bauen. Fertig. Ja.
Genau, lass uns das einfach kopieren, hinter unsere Firewall packen, super. Und alle benutzen
genau,
es.
Genau, dann läuft das
glücklich und glücklich in Anführungsstrichen auf jeden Fall kann man sie dann auch noch schön überwachen. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Kommen wir noch zu Reverse Engineering.
Oh ja. Da habe ich einen lustigen Artikel gefunden, beziehungsweise gelesen. Über Reverse Engineering Animal Crossings Developer Mode. Es geht dabei ganz konkret um das Spiel Animal Crossing für Nintendo 64, glaube ich. Gamecube, sorry. Nicht für Nintendo 64, für ein Gamecube. Und dort hat sich jemand die Zeit genommen, mal durch die durch das ROM, also quasi durch das Image durchzuschauen nach interessanten Sachen, warum auch immer man auf diese Idee kommt. Zu viel Zeit oder halt einfach quasi nettes Ziel einfach so gefunden. Und der beschreibt quasi den Weg, wie er dieses Spiel reverse engineert hat, wie er verschiedene nach verschiedenen quasi Symbolen in dem ROM gesucht hat, da dann auch fündig geworden ist, mit einem Cheat-Modul quasi das erste Mal diese Funktion ausgetestet hat, die er gefunden hat, wo er irgendwas vermutet hat, und derjenige ist dabei dann auf einen Developer-Modus für Animal Crossing gekommen, also so ein typisches Performance-Modus, also dass man dann sieht quasi, wie viel Auslastung gerade das Spiel verbraucht auf der Konsole, wie schnell es läuft. Und das zweite war ein kompletter Development-Modus, der dann quasi unten beschreibt, wo irgendwelche Sachen auf der Karte sind und welche Nachricht quasi, wenn du mit Leuten redest, gesprochen wird und solche Sachen. Und ganz unten beschreibt er sogar den Weg, wie man diesen Development-Modus in dem Retail-Game, also ohne irgendwelche Cheat-Tools zu benutzen, aktivieren kann mit einem Combo. Also quasi so ein Up, Up, Down, Down. Nur das hier, wie ist der Combo, wenn man es jetzt mal wirklich ausprobieren will, ist es, so weit unten, genau. Und zwar links und rechts und Z gedrückt halten, dann up, down, left, left, right, right, A plus B zusammen und Start drücken. Und dann ist man in dem Debug-Modus in seiner quasi Originalspielekonsole. Und das ist schon lustig. Also es ist quasi so kleine Sachen, die dann in den Spielen versteckt sind, wie quasi damit entwickelt wurde, um bestimmte Sachen zu testen, die dann wieder zu finden. Coole Sache. Kann man auf jeden Fall lesen, ist ganz gut beschrieben. So, jetzt seid ihr.
Markus nochmal?
Ja.
Stiftung Warentest? Nee, irgendein
Warentest. Ja. Ich habe ein Fundstück im Internet.
Im Internet? Das ist ja verrückt.
Und zwar,
erzähl mir mehr.
Ja, da findet man immer wieder lustige Sachen. Eine Stiftung Warentest-Ausgabe Oktober 1984. Die Jahreszahl passt ja super. Ist mir, als ich den Link gefunden habe, noch gar nicht aufgefallen. Und zwar testen sie in dieser Ausgabe die damals verfügbaren Heimcomputer, den Atari 600 XL, den Commodore 64, den Dragon 32 und ein paar andere, die kein Mensch mehr kennt. Kommen dabei zu dem vernichtenden Urteil, dass wer auf die elektronische Aufrüstung seines Heims verzichtet, büßt keine Lebensqualität ein. Sie sagen, ist alles überflüssig.
Vollkommener Quatsch.
Lustig liest sich das Fazit auch, weil also zum einen sagen sie, ja, wenn sie schon basteln wollen, dann holen sie sich direkt einen Heimcomputer, anstatt von einem Heimcomputer direkt einen Personal PC, einen Personal Computer, wie den Apple IIe. Der ist zwar anscheinend um Vielfaches teurer gewesen damals, aber der kann dann dafür auch was, das schreiben sie. Und sie sagen, aber Achtung, denken Sie an die weitere Entwicklung. Nach unserem Wissen teilen sich die Anwender von Heimcomputern schnell in zwei Gruppen. Die eine stellt ihn schon bald entnervt in die Seite. Die andere entwickelt sich zu Freaks. Sie tüfteln immer kompliziertere Möglichkeiten
zu
aus.
Freaks.
Stoßen aber auch immer wieder an Grenzen aufgrund der technischen Beschränktheit der Heimcomputer. Erweiterungen machen das Gerät immer teurer, aber selten im gleichen Maße besser. Wer also auf dem besten Wege ist, zu der Gruppe der Computerfreaks zu stoßen, sollte ernsthaft überlegen, ob er nicht lieber etwas länger spart.
Geil.
Und gleich mit einem Personal Computer beginnt.
Direkt zum Freak geworden. Du hast nur zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder du wirfst es weg oder du wirst ein Freak.
Ja. Langes darauf rumtippen fördert die Freaky sein.
Genau so.
Okay. Mimimi. Kommen wir von komischen Artikeln gleich zu Mimimi. Instapaper.
Ja. Ist immer noch down in Europa wegen dem GDPR. Und ich vermisse es so hart.
Ja, dann mach doch was Eigenes. Hatten wir doch gerade. China, ja, mach doch mal alles was Eigenes.
Genau.
Jetzt, komm,
Open Source, schreib dir das selber. Ja, so ein Bookmarking-Dienst, den hat man ja wahrscheinlich an einem Wochenende gecodet.
Ja, siehst du,
mit also, der Ausnahme des Killer-Features von, für mich von Instapaper, dass die die Periodicals an den Kindle geschickt haben.
Ach, das tja. Ja, dann beauftrage Amazon, dass die sowas auch schreiben schnell. Das kann ja nicht das Problem sein.
Ja. Ein Scheiß.
Tja. Selber schuld. Instapaper.
Ja, okay. Nutzt ihr sowas? Nö. Nee.
Nö. Für was?
Wie bookmarkt ihr euch auf Facebook, ich weiß. Wie bookmarkt ihr euch Artikel, die ihr selber lesen wollt?
Also, du drückst oben auf dieses Bookmark-Symbol.
Ja.
Ihr benutzt die Bookmarking-Feature von eurem Browser?
Ja. Natürlich, beste Sache, wo gibt's auf der Welt.
Ja, und sonst kannst du noch das Eingebaute im Firefox benutzen, dieses Pocket.
Bullshit, keiner will so ekelhaft Shit haben.
Ich sag halt nur, du kannst es benutzen, ich habe nicht gesagt, dass du musst.
Alles ja, stimmt, Pocket ist genau das Gleiche.
Ja, aber Pocket schickt mich an Kindle.
Ja, dann schreib doch Pocket, dass sie das mal machen sollen.
Kannst ja deinen eigenen Pocket, du Kindle.
Dienst.
Service basteln.
Genau, kann man sich doch bestimmt mit if this then that basteln irgendwie, also.
Weil ich weiß, ist der Knackpunkt dieses komische Format. Ja, und
ja, aber das gibt's, das ich glaube, das ist gelöst, nicht?
Ja, ich glaube auch. So wie dieses Audio, das ist einfach gelöst.
Na gut. So halb gelöst.
Okay, dann Beats.
Beats, genau. Ich habe hier mit diesem, das heißt nicht mehr Elk Stack, das heißt jetzt Elastic Stack vielleicht?
Ja.
Ich glaube, es heißt Elastic Stack neu.
Ja.
Und da gibt's halt da gibt's diese Beats, wo man halt so Dinge collecten kann. Und da ist halt ein Bug drin und das haben sie zwar im Januar gefunden und gefixt, aber es halt noch nicht released. Das prang ich an. Ist voll doof.
Das heißt, sie sollten schneller releasen, einfach Continuous Delivery.
Genau.
Genau.
Das musste ich selber irgendwie.
Sie sind doch schon auf GitHub, es kann doch nicht so schwierig
sein. Genau, du musst jetzt nur noch irgendwie auf Merge drücken und dann automatisch deploy.
Ja. Dazu müsste es halt automatisch deployen. Gemerged ist es, glaube ich, auch. Das richtig gesehen habe. Ja, ist es. Aber es ist halt nicht released, das heißt, ich muss mir selber dieses Go-Zeug auschecken und bauen.
Mit Nix wäre das mal nicht so ein großes Problem. Wollte ich mal sagen.
Danke für Nix.
Kein Problem. Da musste jemand anders danken. Okay, ja.
Sehr schön.
Kommen wir zu den Picks.
Von Nix zu Picks.
Alunix.
Alunix, genau. Distributionen sind ja immer eine wunderbare Sache, ja.
Ja.
In dem Fall diese Distribution eine sehr spezielle Distribution, nämlich die GNU Linux Distribution You Deserve.
What?
Und die Distribution ist
auf neocities.org. Das ist
sehr
auch
so geil.
Ich habe gar nicht gewusst, dass es gibt auch. Ja.
Yes.
Ja.
Und das ist quasi eine Distribution, die macht quasi, die schickt dir Nachrichten, die du verdienst. Kann man dann da später nachschauen. Zum Beispiel, es gibt dann auch, es kann natürlich sein, dass die Installation fehlschlägt mit Mismatch CPU ID Error. What should I do? Is in a fuck? Und die Antwort ist, give up. Nothing you do makes anything better. Und das ist, denke ich, eine ganz gute Beschreibung.
Okay, also
vielleicht mache ich das für die nächste
Spezialsendung. Ja, mach mal. Also ich brauche diese Distribution, glaube ich, nicht. Aber es ist ja auch schön, dass man mal weiß, welche Distribution man als nicht braucht. Okay.
Es gibt immer wieder Sachen, die man nicht braucht.
Ist auch gut so.
Man sollte das nie zu früh entscheiden.
Doch,
alles mal ausprobieren.
Nee, ich habe das jetzt direkt entschieden, dass ich das nicht brauche.
Das denkst du. Hast du bei Anna Montana Linux auch gesagt?
Ja, und ich habe es ausprobiert und brauch's auch nicht.
Tja, aber du hast vielleicht nicht hart genug getestet.
Doch, ich habe das intensiv getestet. 5 Minuten lang.
Na gut, okay, ist klar, ist fair.
Ja. Pixelfed.
Ja, Pixelfed, vielleicht ein neuer Kandidat für die große Fotogalerie-Frage, die wir immer noch nicht aufgelöst haben.
Ja, okay.
Da bin ich drauf gestolpert.
Wer ist Fed?
Und es ist noch nicht offiziell released und gestartet. Ja, es sieht aber spannend aus. Es geht dabei um föderiertes Teilen von Bildern. Es ist so quasi das Mastodon und
Instagram.
Despora? Nein,
es ist Diaspora.
Diaspora. Für Bilder und
also quasi was eher Flickr oder eher Tumblr?
Eher ein Mix aus Flickr und Tumblr.
Was ist denn der Unterschied also, zwischen Flickr und Tumblr?
Das ist eine Kreuzung.
auf Tumblr hast du, ist es Blog-like und du hast auf Tumblr nicht die Kombination von Alben. Und auf Flickr hast du diese Fotosets und Alben und viel mehr aufs Foto zentriert.
Okay, und was macht das jetzt davon?
Und PixelFed hat eine klare Nutzeroberfläche, vertraute Funktionen, ist freie Software, admin-freundlich, entwicklerfreundlich und benutzerfreundlich.
Ha? Ach ja, na gut, John.
Super.
Hashtags. So
ich bin sehr, sehr gespannt. Man findet leider relativ wenig darüber und auf dem GitHub-Repository bin ich auch nicht super erfolgreich gewesen. Da jetzt, ich glaube, sie haben tatsächlich das eigentliche Projekt, gibt es noch nicht auf GitHub, wenn ich das richtig gesehen habe. Deswegen bin ich sehr gespannt, was
haben
da
sie schon, kommt. Haben Sie schon ICO gestartet oder wie sieht das da aus?
Weißt du, das ist so eine ICO-Bude? Nein, ich glaube nicht.
PixelFed
erscheint bald, sagen Sie.
Also das Problem ist schon,
PixelFed ist, ja?
Ja, nee. Also das Problem an der Software ist schon wieder der Name im Deutschen. Es tut mir leid. So viele deine Mutterwitze kannst du gar nicht machen. Also
aber das Sympathische daran ist auf der Homepage, das @PixelFed, das linkt nicht auf Twitter, nein, das linkt auf Mastodon. Und dort kann man auch ein paar Screenshots von dem sehen, was sie da gerade bauen. Und das sieht ganz cool aus.
Okay, gucken wir uns.
Ich habe mich schon gewundert, das sah so komisch aus, diese Übersichtsseite, und dann bin ich gegangen. Das war mir suspekt.
Gut, gucken wir uns also demnächst nochmal an. Und reden nochmal drüber. So, why Groovy? Ist PixelFed in Groovy geschrieben? Nee. Aber warum Groovy? Du bist ja Groovy.
Warum Groovy?
Ja, Groovy. Warum eigentlich? Ich habe ja so von Groovy geschwärmt mit der Entwicklerumfrage. Und
immer wieder, ja. Das, wir können
immer
schon
wieder,
fast nicht mehr hören.
Genau.
Ja.
Mhm. Wieso? Pass auf. Schau dir diese Präsentation an. Das ist ein Slide-Deck von der Jen Strata. Und sie hat recht schön zusammengestellt, warum Groovy cool ist. Und das Schöne an diesem Slide-Deck ist, dass sie da mehr drin hat, als sie tatsächlich im Talk gezeigt hat, so dass sie zwischendrin noch Textfolien hat, wo man noch das, was sie dann erzählt hat, ein bisschen nachlesen kann. Also dieses Slide-Deck ist besser nachvollziehbar als so die üblichen Slide-Decks, wo man nur einen Satz von Folien hat und ohne den Vortrag als Kontext viel weniger mitnehmen kann. Ist das hier ganz gut aufbereitet. Ein Blick wert, um noch eine bessere Idee zu bekommen, warum Groovy cool ist und warum man es ausprobieren kann und was man für Argumente hat, wenn man mit seinem Kollegenkreis diskutieren muss, warum man denn jetzt Groovy mit ins Projekt ziehen will.
Und was ist warum?
Nein, können sich die Leute angucken. Wir müssen jetzt mal schneller machen hier.
Erzähl mir mal den einen Grund, warum Groovy cool ist.
Den einen Grund, ein bisschen Kontext muss mir schon geben. Okay, also pass auf, wenn du eine Java-Software hast, nehmen wir das Szenario, dann gibt's mit Groovy kannst du Spock-Tests schreiben und Spock ist das beste Testing-Framework zurzeit.
Okay, cool. Ja, das reicht mir schon. Wenn es cooles Testing-Framework hat, hat man wieder vielleicht Box-Tests. Man hat damit Lust, seine Bugs zu finden mit Box-Tests halt, was weiß ich.
Oder
ich
man
gut.
benutzt den BFG Repo Cleaner.
Genau.
Um sein Repo zu cleanen.
Genau. Kennt ihr das auch, wenn ihr so GitHub Repositories auscheckt? Git.
Nee, reicht. Machen wir nicht mehr, weil es ist ja da hat man, ist und genau durch, ja,
und
deswegen.
Dann gibt's manchmal, es gibt so Helden, die denken so, ja, ich habe hier dieses Target-Set oder so, ich könnte das ja mal einchecken, und dann merken sie, ja, es war gar nicht so schlau, ich lösche das wieder weg. Jetzt in der Git-History bleibt das halt drin, und wenn du einen Git-Klon machst, kommt das halt immer noch mit. und BFG ist dann Easy Way, diese Dinge loszuwerden. Da kann man die History neu schreiben.
Was ja eh ein cooles Feature ist bei Git.
Genau, das ist halt echt geil, wenn du irgendwie dein Repository, wo halt eigentlich nur so ein paar Files drin liegen, irgendwie dann, statt dass du irgendwie 500 Megabyte runterlädst, einfach weil irgendein Depp mal ein Target-Set eingecheckt hat, kannst du das halt einfach alles rauslöschen und dann kannst du diese Repositories halt auch wieder innerhalb von ein paar Sekunden klonen und nicht irgendwie jedes Mal eine halbe Ewigkeit warten. Das ist super. Ja, das, wenn ihr das Problem habt, BFG Repo Cleaner ist das beste Tool, das zu machen.
Ja. Oder wenn ihr nicht irgendwie so cool im Internet seid und euch da durchkribbeln müsstet, ich habe bei mir immer ein Ctrl-R Filter-Branch, weil ich das auch schon ab und zu mal gebraucht habe. Und genau, dann, also, es gibt mit Git Filter Branch hat man die gleiche Möglichkeit. Dann kann man dann sagen, für deinen Branch mach bestimmte Sachen in der Vergangenheit und mach die dann alle wieder zusammen. Und das funktioniert eigentlich ziemlich cool.
Genau. Und der Vorteil vom BFG ist halt, es ist sehr viel schneller. Also wenn man ein großes Repo hat mit einer großen History und da was rewriten muss, dann ist BFG halt sehr viel schneller. Wenn ihr irgendwie nur 2-3 Commits habt, dann könnt ihr. Und der Syntax ist halt viel einfacher. Und man kann beispielsweise auch so, es gibt einen einfachen Weg, irgendwie Passwörter zu removen. Wenn man aus Versehen mal irgendwie, dann kann man das einfach aus der History ändern, muss man sie trotzdem, aber man kann es zumindest auch vollständig aus der History wieder rausnehmen.
Ja.
Okay. Super Tool, habe ich irgendwie 2-3 Mal gebraucht, habe ich gedacht, pick ich jetzt.
Ja, klingt interessant. So, der Felix hat Quality Land endlich mal entdeckt, oder?
Oh, ich höre das gerade.
Ja, super, ja. Hatten wir schon öfter gepickt, aber das kann man.
Ich kann es ja auch nochmal picken, oder?
Ja.
Also,
ja,
das kann man nicht oft genug picken.
Ja. Genau.
Also, was okay. Ich finde es ganz cool, ich finde es ganz gut, wie er einfach das Audiobuch vorliest. Also, ich habe das Audiobuch, was ich gerade höre. Ja. Und das ist einfach wunderbar, ja. Es ist,
da ist ja ein König drin.
Ja,
das, in dem Stimmenwechsel und allem. Ja.
Was mich ein bisschen stört am Buch ist, dass es in so viele Richtungen geht und sich nicht so einen klaren Fokus hat, was er eigentlich erreichen möchte. Aber vielleicht ändert sich das ja auch noch zum Ende des Buches. Genau, also es ist quasi so, ja, also Gesellschaftskritik, Futurismus, diese Sachen. Aber halt alles so gemischt. Ja, nicht so klar. Aber gut, vielleicht bleibt so, vielleicht ändert sich's noch, aber ist auf jeden Fall gut zu hören. Sehr, sehr gut zu hören.
Ja, kann ich unterschreiben. Wobei, ich würde es bei ebook.de oder so kaufen, dann kriegst du die MP3s direkt und
du kriegst noch die MP3s oder so ein Shit.
Nee, da kriegst du nur die, musst du ein Audible-Abo abschließen. Das,
Bullshit.
Das will keiner. Da müssen wir den Link nochmal austauschen.
ebook.de
habe ich, ja genau, da habe ich sie gekauft, da kriegst du die MP3s und dann ist es super. Kannst du mit denen machen, was du willst. Dann Gameboy, Kamera, Canon, Lens, Mount,
Silver. Genau. Es gibt diese.
Warte kurz, bei Quality Land habt ihr jetzt gerade, also ihr kauft das am besten bei Marco Wittling selbst.
Oh, auf
der Quality Land Homepage.
Okay, dann oder so.
Genau. Weil, der hat dafür extra in seinem Shop eine Edition, wo er dann sagt, dass von dem Umsatz er was stiftet an die Digitalcourage. Und deswegen lohnt sich das, bei ihm im Shop zu kaufen.
Okay, das war mir nicht bewusst. Aber wenn das auch geht, wenn du da auch die MP3s direkt runterlädst.
Genau, du kriegst die und du kriegst die auch direkt in dem Hörbuchformat. Also du kriegst nicht nur einfach die MP3s, sondern es gibt so ein Audiobook-Format. Verdammt vergessen, wie das Format heißt. Und das war extrem angenehm. Das habe ich dann auf Android zusammen mit einem passenden Player gehört und war froh, dass es dieses Extra-Format hat, weil ich dann endlich mal nicht mehr das Problem hatte, dass die Audiobook-Dateien in meinem MP3-Player oder in meinem Musikplayer mit auftauchten, weil es ein Audiobook ist. Das ist schon sehr cool.
Tricky. Ich verlinke das mal hier stattdessen.
Okay, super.
Sehr gut.
Dann Gameboy Lens Mount, klingt komisch, Gedöns.
Genau,
ist
sehr cool. Und zwar gibt's ja den Game Boy Color und der hat so eine kleine Kamera vorne dran. Ist halt so eine crappy, ist erstens alt und ist halt nur so ein kleiner Sensor und so.
Lang, lang ist sehr, ja.
Aber es ist halt lustig, kann man Fotos mitmachen. Dann hat er sich gedacht, ja, wäre irgendwie schon geil, wenn man da so ein richtiges Canon-Objektiv vorne dran bauen könnte. Und hat sich dann halt mit einem 3D-Drucker sich halt so einen Adapter gebaut, damit man auf die, auf seinen Game Boy Color halt so einen Canon EF-Mount hat. Und dann kann man da halt irgendwie so ein beispielsweise, er hat jetzt hier im Beispiel ein 70 bis 200 mm Objektiv rangemacht und hat halt so ein paar Fotos gemacht. Und die Fotos sehen halt auch echt geil aus. Könnt ihr euch mal anschauen. Ja, finde ich gut.
Okay. So, dann noch, wer Spiele spielt. Keiner spielt. Nee, keiner, genau. Also wenn nicht sowieso schon ganz viele Spiele in Steam hat, der kann sich die Dedalek Humble Bundle Sache kaufen. Also ich habe gerne Deponia gespielt, auch wenn ich bisher nur das erste von 4 Spielen gespielt habe, weil ich nicht dazu komme. Hast du
schon mal gestartet?
Ja, ich habe das erste tatsächlich durchgespielt. Ja, die anderen habe ich alle in meiner Steam-Bibliothek rumliegen und komme nicht dazu. Aber Dedalek macht sehr viele Adventure Games und viele laufen auch unter Linux davon, unter anderem auch die Deponia-Teile. Gibt's gerade als Humble Bundle noch 5 Tage lang. Also wer gerne Adventure Games spielt, die auch, wie gesagt, zum Teil unter Linux laufen, der sollte da mal ein paar Euro in die Richtung schmeißen und sich dann, weiß ich nicht, die Steam Keys holen. Also auch Deponia Doomsday, der letzte, ist dabei und so. Also ja. Mal reingucken, vielleicht ist das was für euch. Gut, und dann sind wir am Ende dieser Sendung, die doch wieder recht lang war und wieder recht politisch, aber das...
Wir hatten damit schon wieder angefangen, wer hat hier schon wieder politisiert?
Furchtbar.
Nicht okay.
Aber das passiert halt auch manchmal, Technik und Politik und so, die befruchten sich ja und andersrum auch... dann wird die Politik wieder irgendwas. Ihr kennt das und ruft hier an und beim EU-Parlament und sagt hier, dass wir keine Sperren haben wollen und so, ne? Das nochmal als Auftrag bis nächste oder übernächste Woche. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao. So. Alles stoppen.